Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer-Zahlspielen. Ich muss euch sagen, wir sind hier gerade so ein bisschen im Skandal auf der Spur. Aber bevor wir weitergehen, ich würde sagen, wir sind hier wieder zu dritt. Ich bin der Marco, der Martin ist hier und der Bene ist auch da. Der ist auch Teil des Skandals, aber dazu gleich mehr. Servus, ihr beiden.
Hi Marco.
Servus. Wer ist Skandal?
Naja, ich glaube, ihr erinnert euch alle an unsere beliebte Kategorie Bene will's wissen. Und ich muss euch leider sagen, gerade haben wir versucht, die Ergebnisse vom letzten Mal ein bisschen vorzubesprechen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bene, dass du gar nicht so richtig wissen wolltest, wie die Leute die Saisonziele des FC Ingolstadt sehen.
Ja, für deine Kategorie bist du doch verantwortlich.
Ja, aber die Namensgebung kommt doch auch nicht aus dem Nichts.
Ja, die wurde aber von dir über meinen Kopf hinweg vollzogen.
Das kann ja gar nicht sein. Also wenn die Kategorie Bene will's wissen heißen, dann... Ja.
Also ich würde echt sagen, fast die Frage, Bene will's wissen für heute, wäre ja eigentlich, wie seht ihr eigentlich den Namen der Kategorie Bene will's wissen? Wollt ihr den so weiterhaben oder sollten wir uns da was anderes überlegen?
Ich finde, das sollten wir uns mal aufschreiben. Vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Vielleicht fällt Bene noch was Besseres ein in der Folge.
Ja. Schauen wir mal, also das ist auf jeden Fall ein guter Kandidat für die heutige Bene will's wissen Frage, aber ansonsten...
Aber jetzt spann uns doch nicht länger auf die Folter, wie ist es denn ausgegangen?
Ja, vielleicht nochmal abzuholen, ich habe gerade schon mal gesagt, also die Frage letztes Mal war ja, wie seht ihr die Ausgabe des Saisonziels Aufstieg in dieser doch relativ schwierigen Saison, und wir waren ja durchwachsende Meinung. Martin, wir hatten ja eher die Vorzeichen, nicht die beste Idee, das zu tun, vor allem jetzt mit der neuen Trainerin, mit der jungen Mannschaft. Aber Bene, du hattest, glaube ich, trotzdem positive Dinge rausziehen können aus dem Ziel.
Ja, ich finde es an sich gut, sich Ziele zu setzen und die dann auch transparent zu machen, weil es dann doch nochmal einfach eine andere, sage ich mal, Dringlichkeit dahinter zeigt. Aber, und das ist natürlich das große Aber, und darüber werden wir, denke ich mal, doch länger sprechen in dieser Folge, es hat eine gewisse Fallhöhe, insbesondere wenn man dann so ein Ziel ausgibt.
Ja, ich glaube, ich hatte ja vor allem auch gesagt, klar, Ziele setzen und so weiter gut, aber gar nicht erst danach gefragt zu werden, weil du gar nicht in der Top 3 der Aufstiegsfavoriten irgendwie bist, und dann so ungefragt sich selber so einen Druck zu machen, das fand ich nicht so clever, und auch da werden wir vielleicht noch drauf kommen, was das
gewesen hat. Ja, und ihr seid ähnlich wie wir. Also es ist nicht kein eindeutiges Bild, aber es ist doch eine klare Tendenz zu sehen. Wir haben unsere kompletten Media-Kanäle ausgereizt. Facebook, Twitter, Schanzer Forum, Spotify, egal wo wir eine Umfrage machen konnten, haben wir eine Umfrage gemacht. Und vielen Dank für 126 Stimmen. Also wir haben einiges an Stimmen bekommen, auch wenn ich nicht weiß, ob das schon statistisch signifikant ist, was wir hier machen. Aber das Bild ist auf jeden Fall, dass ein Drittel von euch sagen, ja, doch, finde mal gut, dass das Ziel ausgegeben wurde. Nur 9% haben sich enthalten und 57% haben doch eher die Vorstellung, dass es nicht die beste Idee war, in der aktuellen Situation dieses Ziel auszugeben. Wir werden wahrscheinlich noch dazu kommen, aber wahrscheinlich waren wir vor 5 Wochen doch schon recht schlau, würde ich sagen.
Ich glaube, es wäre wahrscheinlich jetzt auch eindeutiger, wenn man jetzt die Entwicklung seither macht.
Ja, aber gut. Wir machen es nicht nochmal, aber vielleicht machen wir es nächstes Jahr nochmal. Ja, wenn wir schon über alle unsere verfügbaren Medienkanäle sprechen, ist es so, vielleicht so, wir haben eine Neuigkeit. Wir haben einen neuen Mediakanal. Ich muss sagen, er hat jetzt noch nicht so unglaublich viel Content vorzuweisen. Und wir sind so unglaublich hip und schnell. Wir sind immer am Nabel der Zeit, dass wir jetzt einen Instagram-Account haben. Leute, ohne Scheiß, wir sind so dermaßen innovativ. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Jetzt, wo alle zu TikTok weiterziehen.
Ja, jetzt, wo TikTok schon vollkommen irrelevant ist, ja, wo jetzt schon keiner mehr irgendwie TikTok sehen kann, haben wir einen Instagram-Account. Und ich würde mal sagen, in 3-4 Jahren, würde ich sagen, können wir dann irgendwann mal vielleicht irgendwo auf Clubhouse auftauchen oder so.
Achso, ich dachte, dann kommt OnlyFans.
Auch da werden wir uns eine Kategorie überlegen, Bene.
schwierige Richtung, um da nicht weiterhin abzudriften, vielleicht schon mal früh weg. Also Instagram-Account findet ihr unter Schanzer_Zeitspiel. Wir werden demnächst mit Content anfangen. Also, wenn ihr es hört, wird wahrscheinlich schon was drauf sein.
Ja, folgt uns schon mal rein.
Genau.
Wie man sagt.
Lasst ein Like da, einen Kommentar, wie auch immer. Wie das die jungen Leute so machen.
Keine Ahnung. So, jetzt aber genug der Werbung.
Genug der Selbstwerbung. Endlich mal weg mit den schönen Themen. Auf zum FC Ingolstadt. Wir haben ein paar Spiele vor. Ja, reden wir ein paar Spiele. Ich glaube nicht so viel über Testspiele und Totopokalspiele, aber vor allem wie immer über die Ligaspiele. DFB-Pokal haben wir uns ja selber wieder abgenommen, diese Bürde. Deswegen würde ich sagen, lass uns anfangen mit VfB Stuttgart 2 gegen Ingolstadt. In dem wunderbaren Stadion von Großaspach.
Ja.
Wie war es?
Also es war gefühlt mein erstes Spiel, das ich am Fernseher seit Corona verfolgen musste, krankheitsbedingt. Und was soll ich sagen? Da wünsche ich mir doch irgendwie das Stadion mit all seinen Sichteinschränkungen und Fahnen und Schals irgendwie zurück.
Aber so viel Sichteinschränkungen hast du in Großaspach ja gar nicht. Das sind ja nicht mal Säulen oder so. Ja, und da du ja meistens die meiste Sichteinschränkung bist im Block.
So gesagt, ich bin dick.
Nein, groß, Martin.
Nichtsdestotrotz kann man sich ja trotzdem strategisch hinter einem Doppelhalter platzieren, wie man das sonst macht. Also, ja, was soll man sagen? Grässlich, oder? Also, grässlicher Start ins Spiel. Mir ist hängen geblieben, Malone holt sich in der dritten Minute schon gelb ab, räumt noch irgendwie einen aus dem Profi-Kader ab, wo du denkst, okay, strategisch vielleicht sogar gar nicht so blöd.
Ob das vorgegeben war?
Kann aber halt dann auch wenige Sekunden später, als dann irgendwie der erste wirkliche Stuttgarter Angriff irgendwie läuft, schon nicht mehr richtig in den Zweikampf gehen, weil er eben schon gelb hat. Und auch sonst kommt irgendwie keiner in den Zweikampf. Und man läuft mal wieder in den Rückstand hinterher.
Ja, kommt keiner in den Zweikampf, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Griffel, oder ich habe auch geschrieben. Also da ist ja jeder wieder irgendwie nicht da, wo er sein sollte. Ist es Malone oder ist es Lorenz? Wer lässt sich da rausziehen am Anfang? Ist es Lorenz, der aus der Kette rausrückt? Auf jeden Fall, einer unserer Innenverteidiger lässt sich, das hat man, glaube ich, letztes Mal ja auch schon, irgendwie gerne irgendwie aus der Kette rausziehen. Und wahrscheinlich ist es irgendwo zwischen Zufall und Geniestreich, dass der gegnerische Spieler dann mit der Hacke den Ball in die Gasse spielt in dem Moment. Aber dann laufen halt auch wieder irgendwie einfach nur alle hinterher. Und inklusive Kostli, zu dem ich, glaube ich, heute noch ein paar Mal kommen werde, hat sich, glaube ich, da auch keiner irgendwie wieder hauptberuflich als Verteidiger hervorgetan in diesem Tor, bei diesem Tor.
Ja, und das war ja irgendwie so das erste Spiel auch, bei dem gesagt wurde, ja, okay, wir wissen, wir müssen defensiv stabiler werden. Wir wollen jetzt erstmal defensiv gut stehen. Und es ist in dem Spiel, hast du ja nichts davon gesehen. Also es ist mindestens nahtlos weitergegangen, eher wahrscheinlich noch ein Stück schlimmer, als man es davor vielleicht sogar kannte.
Ja, vor allem, es gibt ja schon so Muster, wie man in Partien gegen zweite Mannschaften von Profivereinen gehen kann und gehen sollte. Was natürlich klar ist, es sind junge Spieler, die sind meistens technisch sehr, sehr gut ausgebildet. Und wenn du da dann keinen Zugriff hast und dann auch nicht eine gewisse Körperlichkeit ins Spiel bringst, dann wird es halt schwer. So. Und das sollte aber schon längst zehnmal bekannt sein. Und dann gehst du halt so in den Spiel rein, hast überhaupt keinen Zugriff, wie ihr schon sagt. Hier lässt den Gegner kombinieren und vor allem also dann über Strecken und auch Räume überbrückend, wo ich mir denke, was ist denn da los? Also was war da die Maßgabe und die Herangehensweise und auch die Kabinenansprache vor dem Abpfiff? Das hätte mich mal interessiert.
Ja, und das ist ja ein guter Punkt. Ne? Das ist eine automatische, sehr junge Mannschaft, gegen das Spiel ist. Und wir haben ja eigentlich doch einige Erfahrene auf dem Feld und man hat irgendwie schon oft das Gefühl, dass so, also das Selbstvertrauen ist sowieso sehr viel nicht da und dann halt auf diese Abgezocktheit nicht. Und jede andere Mannschaft, egal woher sie kommt, doch das Ganze souveräner und ruhiger macht, als wir es machen.
Ja, und vor allem dann, also das berühmte, also du sagst doch bei solchen Gegnern hier, also wir schauen, dass wir die nicht ins Spiel kommen lassen, wir sind sehr eng am Mann dran, wir steigen denen im Zweifel einmal auf den Fuß, dass die überhaupt quasi gar nicht bei denen
das hat ja die Leute
Kombination schon gemacht. Ja, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber das bringt eine gewisse Körperlichkeit rein, dass gar nicht erst diese Kombinationsfluss und diese Spielfreude aufkommt. So, und das war halt überhaupt nicht zu sehen. Weil gerade sei es beim ersten Tor, was ihr jetzt schon angesprochen habt, als auch beim zweiten Tor, das geht alles viel, viel, viel zu einfach, wie da Räume überbrückt werden können. Also beim 1-0 ist es ein linienbrechender Pass, der dann weitergeleitet wird und du überhaupt nicht mehr in den Zugriff kommst. Und beim zweiten Gegentor ist es einfach der Fall, dass dann auch ein Kostli, wie du schon sagst, also hier spätestens da, ja, der begleitet den Spieler und kommt überhaupt nicht in den Zweikampf und auch es geht davor schon los, das wird ja wieder aus der eigenen Hälfte von Stuttgart gestartet. Und in 5 bis 8 Sekunden ist dann Stuttgart vor dem eigenen Tor.
Ja, auch Keidel gefühlt dann im Mittelfeld auch eher so ein Alibi-Zweikampf, bevor der Ball halt nach links rausgeht Richtung Kostli. Und Kostli läuft hinterher. Dann läuft es natürlich auch ein bisschen unglücklich, dann wird Müller irgendwie getunnelt. Aber wie du schon sagst, also
ja, aber das ist
das Problem ist ja, dass es überhaupt schon ins Laufen gekommen ist.
Aber das ist eh noch ein Thema, wenn du es jetzt schon reinbringst, wo wir wahrscheinlich eh noch später drauf kommen. Also dachte ich mir schon, es kam immer mal wieder die Ausrede, ja, es läuft so viel gegen uns. Dann denke ich mir, ja, vielleicht kann man sich auf, oder kann man das auch aus dem Blickwinkel sehen. Mein Blickwinkel wäre es aber nicht, wenn du so viele Fehler machst, dann ist klar, dass du auch sehr, sehr wahrscheinlich Gegentore bekommst. Weil nämlich, also irgendwann, und vielleicht gehen dann auch mal 2, 3 Chancen nicht rein. Aber wenn du einfach so viel zulässt, dann wirst du in jedem Spiel fast ein Gegentor bekommen. Und dann kannst du dich halt auch sehr schwer aus meiner Sicht beschweren, ja, dass dann mehrere Sachen immer gegen dich laufen.
Also ich hatte gerade das 2-0 nicht mehr so gedanklich im Kopf und habe mir deswegen kurz den Kicker-Live-Ticker aufgemacht. Und jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, aber ich lese einfach kurz vor. Malanga setzt sich im Mittelfeld stark gegen mehrere Gegenspieler durch und bedient anschließend Schumann, der von Kostli überhaupt nicht angegriffen wird. Das sagt ja dann doch auch ganz gut, wie ihr es gerade richtig analysiert habt. Ja, aber jetzt nicht so wirklich Zugriff an.
Ich würde sagen, der Anfang ist noch euphemistisch. Mit Stech setzt sich stark gegen mehrere Gegenspieler durch.
Ja, und vor allem sind wir ja dann zum Teil wieder bei so einem Muster. Also wenn ich jetzt dieses Gegentor habe und dann, wo wir dann auch gleich darauf kommen, in dem nächsten Spiel, das 1-0 oder 0-1 gegen Essen, das hat wieder so viele Ähnlichkeiten, weil du eben nie in den Zweikampf kommst, den Gegner wirklich jetzt mal flapsig gesagt fröhlich durchkombinieren lässt. Mhm. Und ja, und dann ist der aus der eigenen Hälfte, wo du 50 bis 60 Meter zwischen dem Gegner und deinem eigenen Tor hast, ist der in 5 bis 10 Sekunden, kommt er dann zum Abschluss. Und das kann einfach nicht sein.
Und das mit den Vorzeichen, die du gesagt hast, Martin, dass es vorher hieß, ja, jetzt erstmal stabiler stehen, defensiver stehen. Und das sieht ja aus wie, gut, ich gebe nicht so viel auf die Defensive und suche meine heilende Offensive, dass ich dann über 50 Meter mal lichterloh offen stehe, aber das ist ja in einer eigentlich defensiven Grundgedanken keinerlei Zugriff.
Ja, und vor allem auch mit diesen erfahrenen Spielern. Also das ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, hier du hast jetzt eine Viererkette mit einem Durchschnittsalter von 20, 21 Jahren, wo klar ist, dass noch Entwicklungsprozesse und Schritte kommen müssen, sondern du hast eine Viererkette mittlerweile, die meistens und normalerweise in dieser Formation zusammenspielt, also auch nicht ständig wechselnde Spieler, und dann hast du noch eine sehr erfahrene Viererkette.
Ja, da vorne,
also bis auf Dürren, stehen. Aber
danach hat er mir auch bisher am Tisch fallen lassen, Juschkow, der dann den Transfer mal komplett ignoriert hat bisher.
Ja gut, da glaube ich, war in dem Spiel, ist er dann zum ersten Mal eingewechselt worden, oder?
Ja.
Nee, gut, 2-0, glaube ich, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Ich meine, gutes Feld der Anschlusstreffer.
Und der Feld ist symptomatisch. Wenn irgendwie von Spielaufbau und Offensivspielern einfach nichts geht und die Verteidiger nicht verteidigen, dann machen halt die Verteidiger die Tore. Und packt halt Malone einen netten Lupfer, einen gut gemeinten Lupfer in den 16er aus. Und
vor allem musst du ja sagen, dass das ein Doppelpass war, ich glaube mit Kanuric war es, und der Ball eigentlich schon wieder versprungen ist, also wo du dir denkst, okay, was macht der jetzt da raus? Und dann kommt aber in Anführungszeichen so eine perfekte Flanke, dass du dann sagst, also so zielgerichtet auf den Kopf, ja.
Und das ist ja was sich irgendwie bei dem Spiel auch durchgezogen hat, dass wir eigentlich die absolute Lufthoheit hatten. Zwei Kopfballtore auch machen, mehr oder weniger. Gut, das zweite, glaube ich, wurde das Eigentor dann gewertet, aber ja, im Endeffekt waren da auch noch mehr Szenen, wo du denkst, okay, wir sind hier so haushoch irgendwie in der Luft überlegen und trotzdem dann
Ja, das ist ja gar nicht so,
Spiel zu verlieren.
Das ist ja einfach gegen so eine U-Mannschaft meistens halt körperlich schon von Vorteil dann in Luftduellen. Ja. Siehst du, okay, dann stehen wir 2-1, also ein bisschen wieder, denkst du, okay, dann geht ja vielleicht doch noch was. Dann war das 2-1, 29. Minute. Ja, und das fürs 3-1 zieht sich halt auch wieder irgendwas durch. Ich weiß nicht, der wievielte Elfmeter war das jetzt dieses Jahr gegen uns? Also,
das kam danach auf jeden Fall
wieder irgendwelche. Ja, deswegen ist es schwer zu sagen, welcher das war, weil so 6 Stück haben wir schon gegen uns. Wie seht ihr den Elfer? Mal offen gefragt.
Schlecht verteidigt. Es sind wieder ähnliche Muster. Ich glaube, ich weiß gar nicht, aber ich meine, Münst war es von Stuttgart, der das 1-0 geschossen hat. Der geht wieder komplett durch den 16er durch. Und dann ist es einfach wieder ein blödes Foul. Es ist ein Elfer für mich, weil er trifft ihn klar am Fuß. Und es ist aber auch so, dass du wieder gesagt hast, ja, wann willst du jetzt mal in den Zweikampf kommen? Also das ist dann in deinem eigenen 16er. Da wäre es dann schon mal sinnvoll, dass man in den Zweikampf kommt. Und dann ist das, wie du schon sagst, wieder symptomatisch beziehungsweise ein Muster.
Ich weiß nicht, ob man ihn geben muss, aber ich finde, du darfst dich zumindest nicht beschweren, weil es halt einfach irgendwie so stümperhaft ist. In eigentlich zwei aufeinanderfolgenden Zweikämpfen sogar.
Drei. Ja. Ich sehe es hier. Also das ist einfach, ich denke auch, kannst du nie beschweren, wenn sie nicht gibt, kannst du dich nicht beschweren, wenn sie gibt, sondern ja. Aber halt dreimal versucht zu verteidigen, dreimal nicht geschafft und dreimal ihn irgendwie getroffen und irgendwann ist es dann auch mal genug. Unschön.
Ja, vor allem auch unschön natürlich dann irgendwie, dann bist du eigentlich da nicht. Ich finde so die Ende erste Halbzeit war dann zumindest mal eine bisschen Drangphase, wenn man so will, wenn man es irgendwie sich schönreden will und dann kassierst du halt einfach 2 Minuten vor der Halbzeit noch das 3-1, was halt wieder ja mindestens den Stecker zieht und ich finde auch nicht, dass dann in der zweiten Halbzeit so viel gegangen ist. Also klar, da war Stuttgart dann vielleicht nicht mehr so offensiv, aber also außer der Lufthoheit, aus der dann aber auch nur ein Tor fällt.
Das war wieder eine Standardsituation. Ja, genau. Und das zieht sich halt auch wieder wie so ein Muster durch. Wie fallen denn gerade aktuell toll? Ja, nach Standardsituationen beziehungsweise nach Flanken so. Also man hat eigentlich kein sauber herausgespieltes und kombiniertes Tor.
Ja.
Und dann hat er eigentlich noch Stuttgart in der zweiten Halbzeit wieder mit die beste Chance mit diesem Pfostenschuss dann irgendwie so 15 Minuten vor dem Ende. Also das ist jetzt auch nicht so, wo du sagst, ja okay, schlecht gestartet, zwei Gegentore, die nicht so fallen dürfen, dann machst du es 2-1, dann kämpfst du dich zurück ins Spiel und drückst auf den Ausgleichstreffer und nimmst dann vielleicht einen Punkt mit. Ich meine, dass mal Spiele schlecht laufen können und dass du vielleicht auch mal nicht in das Spiel kommst, geschenkt. Aber für mich ist da gerade wie wir es gesagt haben, weil es eben auch zweite Mannschaft mit all den bekannten Gegebenheiten ist, dachte ich mir, das ist einfach deutlich zu wenig.
Lass mal so stehen, mit deutlich zu wenig. Ja, dann gehen wir ins nächste Heimspiel. Wie hast du ja vorher schon mal angerissen, auch da, also vielleicht nochmal, ich weiß gar nicht, stimmt die Zahl, habe ich das richtig aufgeschrieben, vor dem Spiel irgendwie auch ersten 3 Spiele ohne Tor. 5 Stunden oder so?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Na ja. Gut, hat ungefähr 10 Minuten gedauert, oder? 15 Minuten gedauert. Willst du es gleich nochmal aufnehmen, wie das 1-0?
Ja, das, also wie vorher schon angedeutet, das geht einfach komplett wieder. Kannst du Ähnlichkeiten drüberlegen mit dem 1-0 und 2-0 gegen VfB 2? Also gerade, es ist wieder, Essen ist in der eigenen Hälfte, bau da auf. So, und kombiniert sich wirklich ohne Gegenwehr, ohne Zugriff, komplett durch die Halbräume vor dein eigenes Tor. Mit mal einem Doppelpass, mit dann irgendwie mal einem linienbrechenden Pass. Aber du kommst nie in den Zweikampf. Und das zu Hause und das, wo du in Anführungszeichen kompakt stehst, auf jeden Fall so viele Spieler zwischen deinem eigenen Tor und dem Ball hast in der Ausgangssituation, das darf dir einfach nicht passieren.
Das ist dieses Tor, bei dem dann Kosti irgendwie plötzlich dem Verteidiger hinterherläuft, obwohl er vorher zwischen ihm und dem Tor stand, oder? Und einfach komplett aus der Position ziehen lässt und plötzlich dem Verteidiger hinterherläuft. Was ist denn da los? Und danach auch, und dann ist er eh geschlagen und dann hat er auch wieder keiner Zugriff, keiner nah genug an den
Gegenspieler. Funk hält ja sogar noch den ersten, aber natürlich ist der, der als erstes an den Ball kommt, wieder ein Essener.
Ja.
Vor allem sagst du, also das sind jetzt ja wirklich so Muster, die du da hast, die einfach in der Form und Häufigkeit nicht sein dürfen. Also in zwei Spielen innerhalb so kurzer Zeit, wo du sagst, du hast da, dir fehlt da immer der Zugriff und es ist einfach defensives Verteidigen zusammen als Mannschaft beziehungsweise in der Formation und da, keine Ahnung, also da würden mir wirklich mal die Gründe interessieren, wie das auch intern bewertet wird, weil das sind doch normalerweise die Themen, wo du sagst, hey, die kannst du am besten trainieren, verschieben, wer zieht oder wer schiebt wann raus, etc. Und wo auch zum Teil bekannt ist, dass dann manche Trainer ihren Mannschaften das immer und immer und immer wieder, bis es irgendwann drin ist, bis es denen dann zum Teil zum Hals raushängt, üben lassen. Und da denke ich mir schon, also was passt da nicht?
Ja, gibt wenig hinzuzufügen.
Ja, leider. Also ich würde gerne irgendwas dagegen sagen. Also, oder irgendwie sagen, wir nivellieren, aber es ist halt wirklich. Ich verstehe es, das sind die immer wieder kehrenden Dinge. Und ich bin dann irgendwie 28, da habe ich auch geschrieben, wie Pfosten nochmal von Essen. Und auch da, irgendwie, ich glaube, ich schieße mir heute ziemlich auf Kostli an, das wird auch noch ein paar Mal kommen. Aber ich bin auch bei dem Pfostenschuss, das ist halt irgendwie so, da steht er auch irgendwie so als Deko rum.
Ja, ich hab da genau wie du sagst, 28. Pfostentreffer, wieder kein Zugriff.
Ja, das ist halt mir notiert. So, einfach mal gucken, dass, hoffentlich trifft er mich nicht mit dem Ball. So sieht das aus. Und jede einzelne Situation, und ich habe heute Morgen erst oder Mittag erst nochmal alle Zusammenfassungen angeschaut, und das ist wirklich immer, du hast immer das Gefühl, also, nee, nimm du ihn, doch nicht.
Ja, das sind jetzt auch erst nicht nur diese Spiele, die wir jetzt besprechen, also mindestens gegen 60, das letzte Spiel der letzten Episode war da, reiht sich da nahtlos irgendwie ein, aber ich meine, vor der Saison gesagt, Aufstieg kann man ausgeben, muss man nicht, aber zumindest irgendwie wollen wir eine Entwicklung sehen. Und die Entwicklung, die du jetzt, wenn wir rein die Defensive anschauen, Offensive können wir dann später nochmal besprechen, aber die Entwicklung, die man jetzt hier in diesem Bereich der Saison oder den Teil der Saison gesehen hat, defensiv, das ist einfach nicht in die richtige Richtung sich entwickelt. Also
Sieht aus, als würdest du jedes Mal 11 Spieler, die sich vorher 2 Wochen nicht gesehen haben, auf ein Feld stellen und sagen, hey, spielt mal Fußball. Und dann, dass die sich jetzt nicht so richtig aus...
Und vor allem dann, also selbst dann musst du doch sagen, wie gesagt, du hast ja die erfahrenen Führungsspieler und die sind vor allem, hast du die alle in der Defensive. Dann musst du doch irgendwann, muss da jemand das Zepter in die Hand nehmen und sagen, wir machen das jetzt so. Und von mir aus, oder wir stellen uns sehr, sehr passiv defensiv, aber dann mit so Abständen, dass du da nicht mehr dazwischen kommst. Aber es muss doch da eine auch die Führung übernehmen, dass du da sagst, nee, also das ist jetzt schon wieder ein ähnliches Muster, so kann man da jetzt nicht weiterspielen.
Ja, also ich würde es halt gerne irgendwie an einzelnen Spielern festmachen und sagst, okay, das ist immer nur das, aber es ist halt wirklich, es ist ja keiner da, bei dem du sagst, okay, bei dem läuft's. Außer Funk. Also bei allen anderen kannst du sagen, boah, ja, nee, lass mal. Das kann, also wirklich nicht. Ich wüsste echt nicht aus der Mannschaft. Und ich meine, haben wir letztes Jahr auch schon irgendwie viel Zweifel, aber das ist ja aktuell wirklich.
Kannst natürlich sagen, hier, also Malone offensiv, wie viel Assists der schon hat, das ist ja das Verteidiger auch nicht, aber ja.
Ja, aber das schon, ist
dann nicht die Kernkompetenz.
Da hat sein Füßchen ausgepackt und kann er plötzlich dann einfach Lobbälle in den 16er spielen. Ja.
Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, oder? Damit wir mal zum 1-1 wiederkommen.
1-1, ich habe mir auch schon mal irgendwie gedacht, habe ich das irgendwie vorher falsch aufgeschrieben beim falschen Spiel? Diesmal war es eine Halbfeldflanke, habe ich mal geschrieben.
Ja, ja.
Kopfball Lorenz. Wobei ich auch nach dem Ding, war das eigentlich eine Ecke vorher? Oder warum ist der Lorenz in diesem fucking 16er, Mann?
Ja, das sind die Fragen.
Aber das ist, glaube ich, genau, also das ist jetzt aber die Frage, ist das in dem Moment eine Vorgabe in irgendeiner Form? Wenn ja, finde ich sie mutig. Und wenn nein, ist das halt ein, hey, ich bin Lorenz und denke mir, irgendwie funktioniert hier gar nichts, ich mache es jetzt selber. Weil, was macht er da? Also ist ja super, das hat ja funktioniert, aber was macht er da? Weil wenn es nicht klappt, dann spielt er hinten der Innenverteidiger. Also zweimal in Folge, Malone auf Lorenz ist fraglich, mindestens. Weil wenn das die Idee ist, dann spricht das auch nicht für den Rest der Mannschaft.
Auch da habe ich leider viel zu ergänzen. Das tut mir leid.
Also, was ja zumindest, also wie du sagst, also die Fragen sind alle berechtigt und ich glaube, ich kann die hier keiner beantworten. Was aber zumindest mal interessant ist und sinnvoll, das ist aus dem Spiel heraus. Das ist jetzt sicher wahrscheinlich, also müsstest du überlegen, wie häufig fällt so ein Tor. Aber dass du sagst, mal eine Halbfeldflanke aus der Bewegung heraus, wo die Mannschaft des Gegners dann das nicht so einfach verteidigen kann, weil es ja aus einer dynamischen Bewegung heraus ist und nicht aus einer Statik. Und dann auch mit einlaufenden Spielern, das ist ja an sich mal ein Ansatz oder kann mal ein Ansatz sein.
Aber also dieses Tor ist ehrlich gesagt auch so schlecht verteidigt von Essen, dass ich jetzt auch nicht mich darauf verlassen würde, dass das reproduzierbar ist und
das
jetzt unser neues Mittel werden sollte. Also
das ist schön, ja das
dass
andere.
Es geklappt hat. Es ist schön, dass dieses Duo Malone-Lorenz zumindest offensiv dann für erhellende Momente sorgt, aber
ich frage mich schon mal, was Essen gemacht hat. Das ist ja das andere, nur wir müssen ja versuchen, auch positive Aspekte auszuziehen und ja.
Ja, dann darf ich nicht weiterreden. Also wahrscheinlich sind auch Dinge zwischendurch passiert, aber ich konnte es irgendwie nicht mehr verarbeiten in meiner Depression hier. Aber das nächste wieder Elfmeter gegen uns. Und ich darf gar nicht vorlesen, was ich da hingeschrieben habe. Das wird nämlich langsam gerecht. Aber was ist denn das für eine Scheiße? Also wie kann man denn bitte so verteidigen? Wie kann man denn bitte mit ohne Gegenwehr am Fünfer den Ball kriegen? Nach außen ziehen, aber so langsam sein, dass du überholt wirst und dem Gegner die Hacken trittst und Elfmeter kriegst. Also, ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, man konnte es ja jetzt nicht so richtig auflösen, trifft er doch irgendwie den Ball, wie trifft er ihn, fällt er schon leicht hin oder so, aber allein wie dumm das überhaupt passiert, ist schon strafbar. Also, ich würde allein dafür müsste man gelbe Karten.
Ja, und vor allem, du musst ja noch früher anfangen. Du kommst aus der Pause raus und das war jetzt nicht die erste Chance, die Essen hatte. Also Chance war es ja nicht, weil wie du sagst, also die Situation hat halt gereinigt. Das darf dir so nicht passieren. Also, aber du hattest ja davor, glaube ich, eine Ecke war es von Essen, dann irgendwie noch einen Schuss und so. Also Essen war deutlich, deutlich besser im Spiel. Und wie gesagt, komplett unnötige Elfer. Aber wenn du halt dann auch so viel zulässt und nicht im Spiel bist und der Gegner ständig angreift, dann steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du hinten mal einen Fehler machst.
Ja, wenn nie einer Zugriff hat, wenn der Erste keinen Zugriff hat, dann kommt der Zweite zu spät und dann ist klar, dass du dann wieder irgendwie umlarscht. Aber in dem Fall hast du ja nicht mal mehr die Situation gehabt, dass du den einfach nur alleine gegeben, diese Scheiße.
Ja, der Elfer ist komplett dämlich.
Das ist so blöd. Ich würde mich ja echt gerne über Schiedsrichterleistungen aufregen, aber kannst du nicht. Also seltenst.
Ja, das ist komplett dumm. Steht bei mir auch auf dem Zettel. Aber also wäre das das Einzige, über das ich mich heute aufregen müsste, dann wäre das okay. Also dann würdest du sagen, okay, ein junger Spieler macht halt mal irgendwie unüberlegt
die Situation. Ja, wenigstens ist der Junge in der Abwehr. Wenigstens das. Aber trotzdem, auch das ist schwierig.
Genau, weil also das muss man zumindest dann schon irgendwie zugutehalten. Okay, das darfst du mal einem jungen Spieler wahrscheinlich auch zugestehen, dass er irgendwie eine unklare Situation irgendwie im Strafraum macht. Dass das hoffentlich kein zweites Mal passieren sollte, ist irgendwie auch klar.
Absolut, das ist an sich, wie ihr schon sagt, nicht das Problem, weil das kannst du normalerweise dann auch relativ einfach abstellen und sagen, hey, sowas passiert dir vielleicht einmal, aber sehr, sehr wahrscheinlich dann kein zweites Mal. Aber die Themen, auf die man sich eher fokussieren sollte, sind dann, wie erwähnt,
die sind dann, wenn dann und wir kommen zurück zu Kostli, ähnlich mit dem Ball umgeht, wie vorher Düring einfach im 16er, es nicht schafft, sich den Ball auf einen Meter irgendwie am Fuß so vorzulegen, dass der Gegner nicht einfach vorbeilaufen kann an ihm mit Ball. Also ich weiß nicht, wie es geht. Es geht überhaupt. Der mit Abstand beste Spieler der letzten 3 Jahre spielt eine absurde Scheiße in den letzten Spielen, dass es nicht mehr lustig ist. Es ist so krank. Und dann läuft er 1-1 durch und wenn er es halt dann nicht irgendwie, ja, weil er halt 50 Meter Zeit hat zu überlegen, wo, in welche Ecke er ihn schießt und mit gut von Funk dann halt den Winkel verkürzt, ihn reinmacht, dann hast du halt das Spiel schon verloren, weil da steht es 3-1 in der, hab nicht aufgeschrieben, welchen Minute. Aber eigentlich hast du in dem Moment das Spiel verloren.
Also so 15 Minuten vor dem Ende.
Ja.
Ja, dann war es
76. Eigentlich ist da das Spiel vorbei.
Du kannst dich auf jeden Fall nicht beschweren, wenn es so ist,
ja. Mhm.
Du musst, ich glaube, in der Situation dann Kostin noch zugutehalten, dass er dann als Funk gehalten hat, zumindest so weit zurückgesprintet ist, dass er dann die Situation noch bereinigen kann. Ich habe letztes Mal Kostin kritisiert, deswegen bist heute du dran und ich muss ihn in Schutz nehmen, aber
das wird was zu tun, Leute.
Das wird vermutlich auch das einzige Mal bleiben. Also,
er ist tatsächlich hinterhergelaufen und hat
ja, dann wobei, es kommt ja dann gleich
noch. Es kommen noch ein paar.
Nein, es kommt ja auch gleich noch ein positiver Aspekt.
Ja, stimmt, weil zwei Minuten später macht er das einzige Mal, also wirklich das einzige Mal, dass ich in den letzten 10 Spielen gemerkt habe, dass er positiv Fußball spielen kann, halt das, was er sonst macht. Halt einfach mal ein Tempo-Dribbling, unerwartet, parallel zum 16er und stellt dann halt, nachdem er drei Leute auf sich gezogen hat, unseren Neuzugang frei.
Ja, und ich habe es mir auch aufgeschrieben, es ist für mich war es im Stadion auch so krass, dass diese Situation, du hast in dem Lauf von Kostic schon gemerkt, boah, es ist die erste dynamische Aktion heute in diesem Spiel. Das erste Mal, dass da Zug drin ist und prompt fällt es vor. Natürlich ist es auch ein Schuss, der gar nicht mal so schlecht ist und den er vielleicht auch nicht jedes Mal trifft, aber diese ganze Situation, hattest du schon davor das Gefühl, boah, jetzt passiert hier endlich mal was. Und das nach 78 Minuten zu sagen, ja, schwierig.
Ja, und vor allem, und das.
In dem Heimspiel.
Und da, das sieht man dann halt ja immer wieder und so. Das ist ja auch wieder ein Muster, dass man, obwohl jetzt du dir deine Tore nicht ständig heraufspielst, du in jedem Spiel triffst. Und weil du dann halt auch merkst, die Mannschaft hat auch eine gewisse, wie wir das immer auch gesagt haben, individuelle Qualität. Und das siehst du in dieser Situation wieder, wie ihr sagt, Kostli, der da diesen Lauf macht. Und vor allem auch muss man sagen, also die Bewegung war auch gut. Natürlich trifft er diesen Ball nicht jedes Mal so. Aber davor war das dann wie so eine kleine Körpertäuschung, so wo dann hier also er den Gegner auch in die andere Richtung laufen lässt und dann auch quasi den Platz und die Zeit hat, um dann abzuziehen. Und das muss man dann sagen, das ist dann auch gut gemacht. Aber das ist dann halt, wie auch Martin gerade gesagt hat, das steht dann irgendwie so allein im weiten Raum für sich. Und ja,
das war einfach gut gemacht. Beides. Also ja, Vorarbeit und Tor. Also einfach gut gemacht. Aber
ist das der Moment, wo wir über Bischuschkow kurz reden müssen?
Müssen wir nicht, aber können wir gerne, Martin. Was möchtest du über Bischuschkow verlieren?
Ja, wahrscheinlich müssen wir noch dazu sagen, dass wir beim letzten Mal gesprochen hatten, wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen. Da war zentrales Mittelfeld, Sechser, schon auch mit dem Thema. Ich glaube, dann hat sich erst nach der letzten Folge auch noch Max Plath verletzt, oder? Insofern,
ja,
schon gut, dass da noch was gemacht
wurde. Schon gut, dass in den letzten 5 Minuten in der Transferperiode noch was passiert ist.
Ja, was war so euer Eindruck, als der Transfer verkündet wurde?
Naja, ich weiß nicht.
Du hast getwittert irgendwas von scheiß Regensburger.
Nee, das kam mal wieder in die wunderbaren Social-Media-Aktionen, die ja jetzt irgendwie passieren. Früher haben wir uns beschwert, dass auf Twitter nichts passiert. Jetzt kommen diese peinlichen Transferverkündungen und dann irgendwie mit Telefon klingelt bei Didi und dann geschrieben, drück auf Mailbox den scheiß Regensburger oder so. Ja, weiß jetzt nicht. Ist schon okay. Also es ist halt so ein so vom Gefühl ist es so, FC Ingolstadt-Transfer, so schnell noch am Deadline-Day so einen Namen holen. Aber andererseits denke ich schon, dass das zumindest mal länger in Planung war und nicht kurzfristig passiert ist. Zu meiner naive Hoffnung. Und bisher ist es ja auch ganz ordentlich, was er macht. Nicht, wow, das ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert unserer Mannschaft. Aber Mai hat jetzt schon 2-3 Scorerpunkte. Die Ecken sind ganz gut. Das Tor war gut. Aus dem Spiel raus sehe ich noch nicht so viel, aber passt schon.
Ja, also Grüße an der Stelle nach Hannover. Ich hatte da jetzt nicht die beste Einschätzung zu dem Transfer bekommen, war deswegen auch eher neutral gestimmt. Ich muss jetzt sagen, er hat mich jetzt nicht auf kompletter Linie enttäuscht. Trotzdem finde ich, kann er viel mehr irgendwie auch im Spielaufbau irgendwie machen. Also ich meine, im Endeffekt, Max Plath Seit Max Platt raus ist, habe ich das Gefühl, dass wir im Spielaufbau wesentlich mehr Probleme haben, was du eigentlich schon erwarten würdest, dass das jetzt nicht an so einem jungen Spieler irgendwie hängt. Vielleicht liegt es an weiteren Faktoren irgendwie noch, aber
ich sehe da ja so einen leichten Bias bei dir. Ich fand Max Platt vollkommen in Ordnung, aber jetzt auch nicht so, dass das irgendwie
unser Spiel bereichert hat. Ich auch, aber ich finde die Entwicklung seid ihr jetzt nicht unbedingt positiv gerade.
Nee, aber das ist ja meine. Also ich bin Biluschka schon bisher ordentlich, aber aus dem Spiel raus sehe ich jetzt auch noch nicht so dieses Ui, unsere Schallzentrale Fröde Biluschkow ist jetzt aber hier auch der neue heiße Scheiß. Also da ist schon noch Luft.
Also bei ruhenden Bällen ist er, glaube ich, kann man schon sagen, wahrscheinlich auch irgendwie eine Bereicherung.
Bene Meinung zu Biluschkow. Hast du genau wie ich den Namen vorher noch nie gehört gehabt?
Ich weiß gar nicht, ob ich noch nie gehört habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall also nicht auf dem Schirm gehabt und konnte da auch keine Einschätzung treffen. Und wie ihr gesagt habt, also das da wäre es auch mal spannend, wie diese Entscheidungsprozesse bezüglich Sechser waren, weil er dann Kayo gewechselt ist, dann vor der Saison hieß es, hey, ist es eher so ein Zweikampf oder war abzusehen, Kayo, dann spielt Kayo am Anfang, wechselt aber doch, dann holst du Biluschkow. Also das, ja, er ist bisher solide, muss man abwarten, wie er sich in den nächsten Spielen auch sich entwickelt, weil er kam ja dann erst in die Mannschaft rein, aber er ist jetzt auch noch nicht, wo du sagst, er ragt heraus, beziehungsweise oder er dreht dir das.
Ja. Ich finde es ja nur unnötig, dass man einfach was Biluschkow und Bukowski holt. Ich bin ja froh, dass es das jetzt bisher geklappt hat, irgendwie hier in dieser Folge. Aber das werde ich noch 15 Mal falsch machen.
Das ist ein größtes Trauma seit Stefanovic und Stojanovic.
Das ist auch bei dir, da kannst du mal einfach in einen Sack stecken und draufhauen, immer auf diese Mannschaft damals schon. Gehen wir jetzt auch wieder hin. Ich finde ja immer, also ich hatte ja auch lange Probleme, Kopacz und Deichmann auseinanderzuhalten. Da lag es ja nicht am Namen, sondern eher an der Optik und an der Spielweise. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns vielleicht kurz noch das Essen-Ding zu Ende machen, weil was ich ganz irgendwie interessant fand, ist.
Ja, du hattest eigentlich die perfekte Überleitung mit Deichmann. Also Deichmann hatte noch eine Chance und. Aber das.
Dünn meinte ich gar nicht, aber auch gut, dass du nochmal erwähnt.
Aber das war's dann auch.
Nee, ich meine tatsächlich auch gar nicht mehr so sportlich, sondern also halbsportlich. In dem Spiel hatte man schon das Gefühl, dass da ordentlich kippt. Oh, im Stadion, aber so richtig. Also da hat man schon.
Auch in der ersten Halbzeit schon, ne?
Ja, man hat in der ersten Halbzeit, da gab es schon diverseste Pfiffe. Nicht nur von der Haupttribüne, sondern auch von der Südtribüne. Kann man halten, von was man will. Aber
also ich möchte da nochmal die Gegengerade auch massiv
bringen. Gegengerade, nicht Haupttribüne. Es tut mir leid, also auf das dass ich euch verwechselt habe. Auch die Süd war schon einiges, muss ich schon sagen. Aber Gegengerade war schon ungehalten. Und wenn dieses 1:1 nicht fällt vor der Halbzeit, dann geht die Mannschaft an einem gellenden Five-Konzert in die Pause. Und da kann man, glaube ich, noch echt vom Glück reden, dass dann Halbfeldflanke Malone auf unseren Top-Stürmer Lorenz gekommen ist, weil sonst hätte da richtig, richtig Spaß gehabt in dem Stadion. Hat mir schon zu denken gegeben, ehrlich gesagt, dieses Spiel.
Willst du?
Haben wir noch was
zu essen? Ja, wollen wir vielleicht auch auf das Interview von Sabrina nach dem Spiel?
Habe ich auch
geschrieben, weil da hatte ich mir nämlich auch zumindest ein Statement oder ein
Auszug. Ganz ärgerlich lief das alles.
Ein Auszug. Ja,
genau. Also, wenn es regnet, ja, wenn du Scheiße im Fuß hast, nee, mach ich mal.
Genau auf diese Aspekte, die du dir auch notiert hast. Ich habe mir so das notiert, sie hat dann also sowas in der Art gesagt, wir fühlen uns auf den Schlips getreten bei derartigen Spielverläufen jede Woche. Und da sind wir wieder beim Thema, wo ich mir denke, also ich finde es schwierig, das dann aus der Sicht zu sehen. Ist natürlich klar, dass du als Trainerin strategisch dann jetzt nicht einfach sagst, hey, bei deiner Mannschaft das nach dem Spiel lief schief, hier gab es einen Fehler etc. Aber das zieht sich auch so ein bisschen wie ein Muster oder mit der ein oder anderen Ähnlichkeit noch bei anderen Interviews durch. Und dann muss ich sagen, also ich hoffe, dass intern das eine andere Maßgabe ist oder eine andere Sichtweise, weil ansonsten stellen sich mir sehr, sehr viele Fragezeichen, weil wir haben uns ja schon auseinandergenommen. Also das ist jetzt nicht hier irgendwie drei Schiri-Entscheidungen, die gegen dich sind, eine rote Karte, die eine Fehlentscheidung war, dann noch eine falsche Elfer-Entscheidung, wo du dann sagen könntest, okay, du hast jetzt aber wirklich also Pech irgendwie gehabt in diesen ganzen Spielverläufen, sondern und ich glaube,
Da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Du hast ja eine, oder ja, wir haben ja eine spannende Statistik in unserer Gruppe gehabt, wie viele Minuten denn der FC in Rückstand ist, bisher in der Saison gewesen ist. Und auch wenn wir hier wieder schauen, hier.
Viele.
Ja, 15. Minute 0-1, in Stuttgart 10. und 19. Minute bekommst du ein Gegentor. Also da kannst du jetzt nicht davon sprechen, dass dann Spielverläufe dauernd gegen dich laufen.
Ja, ich meine, das ist halt, das ist immer, man kann sich das kein gut einreden mit diesen Elfmetern, von denen es ja beiden gesagt haben, ja, war halt mehr dumm als klar. Aber ich sehe es halt auch, und ich habe mir auch aufgeschrieben, ja auch irgendwie auch O-Ton, dann halt Sabrina, Schritt in die richtige Richtung und ärgerlicher Spielverlauf. Boah, weiß nicht. Weder noch. Also nach außen weder noch. Also vielleicht war dann natürlich dann irgendwie, wenn man mehr Insiderwissen hat, Dinge zu erkennen, aber nach außen, wie ihr vorgesagt, das Spiel war verloren eigentlich 2 Minuten vor den 2-2. Wenn der halt einfach während da 40 Meter rein aufs Tor zuläuft, das Ding reinmacht. Puh, weiß ich nicht, wie ärgerlich der Spielverlauf war. Da war eher ein glücklicher Spielverlauf in dem Moment.
Ja, ich glaube, wir sprechen später nochmal über Aussagen. Ich glaube, dann lass uns da nochmal tiefer reden, bevor wir uns jetzt da drin zu sehr verfangen. Aber ich habe da auch noch das mal auszusagen.
Ja, aber guter Punkt. Ja.
Ich habe aber wieder eine gute Überleitung für dich.
Ja, mach doch gerne. Mach doch mal die Überleitung vielleicht direkt einfach selber. Zwingt mich ja keiner, mich zu machen.
Interessante Spielverläufe mit hin und her gibt es auch beim nächsten Spiel zu sehen.
Hui. Was, ich habe jetzt ein bisschen viel angekündigt
für das. Die Überleitung. Ja, aber machen wir weiter. Ich meine jetzt, Schritt in die richtige Richtung, weiß ich nicht. Läuft nicht gut, alles nicht gut. Und dann musste auch als Tabellenführer damals, Tabellenführer ran, Sandhausen. Ist jetzt nicht die besten Vorzeichen. Aber ich gucke kurz, haben wir diesmal die ersten 15 Minuten überstanden?
Nein. Ja, ganz knapp. Ja, 16.
Ja. Oh, 16. Oh, mein Druck ist zu schlecht. Ich dachte, da steht 10. Ja, nee, dann haben wir doch echt mal die ersten 15 Minuten ohne Gegentor überstanden, um uns dann einfach eine direkte Flanke einzufangen.
Ja, also das muss man wahrscheinlich dann schon sagen, das lasse ich das sogar irgendwie zu. Gegenüber. Genau, als unglücklich, dass man sagt, okay, die ersten 15 Minuten hast du jetzt auch keine Großchance des Gegners wirklich zugelassen und dann fällt dir irgendwie so ein Ding blöd rein. Das
lasse ich gelten. Du hattest sogar in den ersten 15 Minuten eine Riesenchance von Deichmann, wenn er irgendwie schneller als 3 km/h laufen könnte, dann hätte er eine Chance
gehabt. Ja, die er da besser aufspielt.
Das war schon auch krass.
Dazwischen. Genau.
Also da kann man vielleicht auch mal zum Thema zurück, was wir seit Jahren nur sagen, also so, die Konterspieler haben auch wirklich nicht im Kader.
Ja. Ich meine, was natürlich gemacht wurde bei dem Spiel, ist Kupac und Kanuric dann draußen zu lassen. Die beiden, wenn man ehrlich ist, schon wahrscheinlich kreativsten Spieler in der Mannschaft. Zugunsten, ich weiß nicht, ob jetzt Ditzken, aber zumindest Deichmann. Ich meine, du hast vorher gesagt, du kannst die beiden nicht auseinanderhalten wegen ihrer Spielweise. Ich glaube, jeder andere schon.
Beides Holzwiese.
Also für mich ist Deichmann schon eine defensivere Komponente als jetzt Kupac. Aber das
war mit dir auch, aber auch schön, dass du die zwei kreativen Spieler rausnimmst, um Ditzken reinzubringen. Ich weiß nur, wie vor 2 Jahren oder was noch mal, der sich vielleicht 2000 Jahre lang verletzt hat, gesagt haben, boah, wenn der Ditzken dann mal fit ist, ja, das ist unser Spiel mal. Der wird uns mal richtig bereichern. Und jetzt reden wir hier davon, dass wir hier den Kopacz und den Kanuric rausnehmen und den weniger spielerisch begabten Ditzken einwechseln. Was macht denn der dann?
Er wurde jetzt nicht eingewechselt, weil er weniger offensiv kann, sondern wahrscheinlich, weil er dann vielleicht ein bisschen mehr im Defensivverbund irgendwie mitarbeiten kann.
Der hatte Brecher.
Aber insgesamt, also fand ich schon sehr auffällig auch, dass wir extrem tief gestanden sind dann gegen Sandhausen. Also da war dann schon.
Ja, da, also. Was ja erstmal nachvollziehbar ist, genau, wenn du also, eh scheiße stehst und dann gegen den Tabellenführer auswärts spielst.
Genau, aber von der einen Seite zu sagen, okay, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dies, das. Um dann aber eigentlich taktisch, finde ich schon, was heißt eine Kehrtwende zu machen, aber zumindest eine, wir müssen jetzt erstmal die Defensive komplett solide bringen. Wir nehmen 2 Kreative raus, stärken unsere Defensive, stehen extrem tief.
Und schon kriegst du nur 4 Gegentore.
Genau.
Aber guter Anfang, weil in dem Fall ist es wirklich, also so dumm es aussieht, aber so ein Gegentor ist halt dann irgendwann wirklich unglücklich. Klar kann man jede Flanke irgendwie sagen, naja, können wir die nicht verhindern, aber dass der halt dann da so reinsegelt, sagen wir mal wirklich unglücklich.
Ja, und auch gegen den Gegner, der jetzt einerseits mit einer nicht so schlechten Bilanz kommt als Tabellenführer und auch einfach Qualität hat. Also ich finde, an der ersten Halbzeit gibt es jetzt nicht so viel auszusetzen. Klar, es ist schon auch heftig, wie dass du schon eine Art Unterschied irgendwie siehst im Sinne von, die machen das Spiel, die machen komplett Druck und wir blocken eigentlich nur ab und verteidigen nur und setzen auf Konter. Aber es ist insgesamt, kann ich an der ersten Halbzeit jetzt erstmal nicht so viel aussetzen.
Ja, das ist halt
nach dem 1-0 auch der mal direkt zu,
ja. Also aus einer vernünftigen Perspektive kann man sagen, ja, ist das schon okay. Aus der Perspektive, dass wir mehrfach gesagt haben, ja, wollen und müssen aufsteigen, ist es ein Armutszeugnis. Das komplette Geschehen von Aufstellung bis Spielergebnis. Aber ja, aus den vorherigen Erfahrungen war das erstmal ganz okay. Und auch dann zu diesem 1-1, was zur Hölle hat Malone eigentlich geraucht? Auch der Ball war richtig gut. Ja. Einfach richtig guter Ball im Lauf. Richtig schönes Ding. Wo hat denn der das gefunden? In 3 Spielen 3 so Vorlagen.
Das ist ja absolut. Also, dass du ja dann auch schaffst und das Spiel Malone's Assists eine Rolle, immer wieder auf Tore zu schießen. Und wir hatten ja das, also irgendwie, glaube ich, eine 12. nach mir notiert war die Chance von Deichmann. Es war auch ein langer Ball. Dann 19. war das jetzt 1-1 von Borkowski. Also da, diesen Ansatz kannst du schon fahren. Also da bin ich noch ein bisschen eher auf Martins Seite als auf deiner, dass man sagt, hey, man kann sich schon hinten einstellen, auswärts beim Tabellenführer. Und dass man schaut, man steht solide und kontert dann. Und gerade wenn du es dann so spielst und dann auch erfolgreich bist, dann ist das eine mögliche Strategie. Und das war ein guter Ball. Ich dachte mir fast schon, also okay, die Chance ist schon weg, weil Borkowski sich nach außen hat abdrängen lassen. Und dann aber aus so einem Winkel haut er den dann so rein. Dann dachte ich, okay, auch nicht schlecht.
Ja, das muss man auch so sagen. Also die Chance war weg und es war so ein Scheiß, was mach ich jetzt? Hey, Mary haut drauf und dann geht er halt rein. War cool, aber ob du den reproduzierst, weiß ich auch noch nicht genau. Aber zumindest hat er einen Abschluss. Das haben wir uns ja auch noch nicht gesehen. Hat er einen. So, nehmen wir mit. Aber die Frage stellt sich, die wir vorher schon hatten, warum muss 3-mal in Folge Malone diesen Ball spielen und wieso machen Buschkow und Fröde die nicht? Das wäre doch so ein Mittelfeldspieler, der so einen Ball spielt.
Dafür müsstest du aber übers Mittelfeld auch erstmal spielen. Also das ist ja dann...
Wir müssen quasi den Packing-Wert über unsere eigene Mannschaft erzwingen. Ja. Aus der Innenverteidigung über unser Mittelfeld, dass das Spiel hemmt.
Aber das direkt ist das, was ich auch vorher meinte. Also da ist nicht mehr viel jetzt mit Spielaufbau, sondern da ist jetzt tief stehen und kontern, wenn man es so nennen will. Ja? Und Standardsituationen.
Wenn man es so nennen will, finde ich sehr schön.
Ja.
Ja, aber ansonsten gebe ich manchmal, also die erste Halbzeit war schon okay, ich war auch überrascht, dass es okay ist. Ich habe mir ein ganz Schlimmes vorgestellt in der ersten Halbzeit. Aber die zweite Halbzeit ging ja dann weiter. Ich habe hier leider ganz schlechten Druck irgendwie heute, weil ich weiß gar nicht, wo es so weitergeht. 1-1 geht es in die Halbzeit, oder? Ja, genau. Ja.
Und dann gehen wir sogar in Führung.
Ecke Buschkow. Tor, einer unserer Offensivspezialisten, Fröde. Und mal wieder Standardsituation, mal wieder Kopfball. Also wir hätten nicht mal nachgucken müssen, wie viele Kopfballtore wir diese Saison haben. Das ist ja absurd.
Aber wir haben nicht die meisten Standardtore. Oder ich weiß nicht, ob absolut, aber also zumindest nicht prozentual. Rostock, glaube ich, die meisten prozentual.
Okay. Standardtore. Ja, schon gedacht. Also wir haben ja auch irgendwie dann aus dem Spiel raus ein paar Kopfballtore. Also Kopfball sind wir auf jeden Fall, hatten wir ja vorher schon mal eigentlich ganz okay. Und auch da gute Ecke und buchtet da schön rein. Führst du 2-1. Hätte auch kein Mensch gedacht. Nur hielt das jetzt nicht so unglaublich lange. 7 Minuten. Also ich habe mir diese Szene zu den 2-2 mindestens 12 Mal angeschaut.
Oh, jetzt bin ich
gespannt. Ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Also erst gibt es da irgendwie so Gefühl zu. Also da fehlt mir irgendwie der Anfang, hätte ich mal Real Life nochmal komplett anschauen müssen. So eine unbedrängte Halbfeldflanke. Weil der dann Testrot halt zu spät kommt und ich weiß nicht, warum der da so frei dahin kommt, weil Testrot wird ja nicht sein Gegenspieler gewesen sein. Testrot kam irgendwie dahin, auf jeden Fall unbedrängte Halbfeldflanke und dann eine Ablage, bei der dahinter aber Kostli umfällt und stirbt. Und ich konnte leider nicht sehen, warum er stirbt.
Jetzt weiß ich auch, wieso du die Szene 12-mal angeschaut hast.
Ja, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Er fällt einfach um, als hätte ihn jemand erschossen. Und ja, vielleicht hat ihn jemand am Fuß gestriffen, aber warum fällt er denn da einfach um?
Ich finde auch irgendwie, ich glaube, Fröde ist es, der sich dann noch irgendwie so halbherzig beim Schiedsrichter beschwert und aber dann auch sich denkt, ja gut, wird schon sein Fehler gewesen
sein. Ja, aber über die Ablage dahinter fällt Kostli um und dann Schuss und Malone fälscht mal wieder ab. Es hat auch nicht so viel Glück bei den Defensivaktionen, aber warum fällt denn da Kostli um? Hat er echt gedacht, also wahrscheinlich wirklich am Fuß getroffen, ne? Aber ich habe sowieso oft angeschaut, da muss doch irgendwas gewesen sein. Muss doch was passiert sein, aber ich habe es nicht gesehen. Leider habe ich es nicht gesehen. Auf jeden Fall war das wieder eine Verkettung von Scheiße. Allein, dass diese Flanke überhaupt da so kommt, dann, dass er der den problemlos ablegen kann und gleichzeitig dann der Verteidiger am Boden liegt. Und auch bei dem Schuss hat er keinen Zugriff, aber wie dann auch in dem Moment.
Ja, und vor allem musst du dann sagen, dann kommen ein paar Minuten. Und jetzt wird es richtig krass erst. Also das war,
ja, das war 2-2 noch das Gute. Ja, aber dann macht er doch immer weiter. Das richtig
sein, krass. Ja. Also die Phase dann ist, die ist eher die bedenkliche.
Allein dafür hat sich Funk mal wieder den Spieler des Monats verdient in dem Moment.
Ja, also da weißt du nicht, wo du anfangen sollst, weil du wirst ja so komplett hinten reingedrängt. Sandhausen hat Chancen für 3 Tore. Du kommst überhaupt nicht raus. Und dann gerade, also das 3-2 hat sich aufgebaut und angedeutet. Aber das gipfelt halt wieder für mich im 3-2. Und wo ich mir denke, und diese Szene habe ich mir noch ein paar Mal so angeschaut, weil ich mir da sicher gehen wollte, wer da sich so einfach abkochen lässt. Und es war halt Fröde. Wo sich dann beim Schiri beschwert, und es war ein normaler, ganz ehrlich, das war ein normaler Zweikampf. Es war der Körper so reingestellt. Der Typ. Ja, es war, also da sind wir wieder halt hier mit der erfahrenste Spieler im Spiel beim Spitzenreiter, wo du weißt, hey, da kommt es auf Kleinigkeiten an, da musst du hellwach sein. Und da lässt du dich im eigenen 16er so abkochen, wo ich mir denke, das kann doch jetzt nicht sein.
Man sich da noch drüber beschweren.
Ja, genau. Und es war halt wirklich einfach, da bei Sandhausen hast du es gesehen, Körper reingestellt. Diese Körperlichkeit, wo wir auch im ersten Spiel schon diskutiert haben, die du einfach manchmal brauchst, die ist nicht vorhanden. Und im eigenen 16er so verteidigen.
Mit ergänzen, bei mir steht,
darfst du einfach nicht machen.
Testrot, Kostli und Fröde nur Deko im 16er.
Ja, und es ist ja davor, also es ist ja, glaube ich, die dritte Ecke nacheinander innerhalb von 3 Minuten oder so.
Du bist nicht rausgekommen.
Wo kein, also klar, die Fröde-Aktion steht für sich allein, aber insgesamt, wie diese ganzen Ecken verteidigt sind, ist ja der Horror für eine Mannschaft, die du sagst, die hat eigentlich die Lufthoheit, die hat auch echt eine Körperlichkeit da hinten.
Und davor war auch wieder ein Riesenbock von Düring.
Ja.
Also auch der Rückpass wirklich aus der Hölle unbedrängt zwischen 2 Mitspieler zum Gegner.
Müssen wir dann auch beim 4-2 noch über Düring sprechen? Dann. Ja. Also.
Dieses 3-2, wenn er halt nicht dreimal Funk hält vorher, dann rappelt es ja schon wie früher. Das war schon.
Es ist halt wirklich so, dass das, was du gesagt hast, in der ersten Halbzeit hattest du das noch so ein bisschen unter Kontrolle. Da hat Sandhausen zwar optisch klar dominiert, Überlegenheit gehabt oder so, aber die haben dann einfach mindestens mit nach dem 2-2 einfach komplett auf Angriff geschaltet und komplett gedrückt. Und
ja, und auch durch ihre,
wir sind halt komplett
durch ihre Einwechslung und so weiter, dass du merkst, hey, die schieben an, da kommt jetzt zurück. Das war so absehbar. Das kam jetzt nicht aus dem Nichts, sondern das hat sich so Schritt für Schritt aufgebaut.
Ja. Und 4-2, weil Martin sagst du schon, auch das habe ich mir mehrfach anschauen müssen, ja. Irgendwie Düring falsch läuft und dann Lorenz irgendwie in eine andere Position schickt und beide nicht mehr wissen, wo sie hin sollen.
Ja, vor allem dann genau das, also irgendwie, also Otto kocht da auf Höhe der Mittellinie Düring ab, aber dann, wie du sagst, dann der spaziert komplett durch die eine Hälfte durch und kommt dann aus 18 bis 20 Minuten zum Abschluss, das immer wieder beim Zugriff.
Das Malone fällt schon wieder ab.
Das auch natürlich. So. Dass aber du, indem du quasi einen Zweikampf verlierst, dann nicht mehr dann in den Zweikampf kommst, um das Tor zu verhindern, das ist wirklich bedenklich.
Und ich finde, es sind so viele Fragezeichen im Gesicht von Lorenz und von Düring. Also sie sind auch beide, sie sehen halt beide, dass sie nicht wissen, was sie tun.
Ja. Also ich war ja in Sandhausen und also du hast nach diesem 4-2 wirklich das Gefühl gehabt, wir wären gerade abgestiegen. Also diese Körpersprache von dieser Mannschaft, das war ein komplettes Desaster. Und das hat sich auch auf den Blog übertragen. So, da war komplette Fassungslosigkeit und Resignation, nicht weil du sagst, du verlierst beim Tabellenführer oder so, sondern die Art und Weise und das komplette Auftreten war so komplett fragwürdig. Und auch die Minuten nach diesem 4:2, diese Mannschaft war tot. Da ist nichts mehr da gewesen. Da war das Selbstvertrauen komplett im Keller. Ja, Düring, bestes Beispiel, im letzten Spiel diesen dummen Elfer, dann hier diesen Fehlpass und so, dann den Fehler beim 4:2. Klar, da schaukelt sich irgendwie alles hoch, aber klar, wir kommen dann irgendwie noch zu einem 4:3 und haben sogar noch die Chance zum 4:4.
Das ist eh so krass, dass du da dann noch die Chance
überhaupt hast. Und reden uns dann noch ein, dass wir da irgendwie ja auch nur knapp verloren haben, aber also das muss man auf jeden Fall festhalten, weil sonst irgendwie Gefühl keiner macht. Nach dem 4:2 waren wir mausetot. Und du hättest in diesem Spiel eigentlich auch wieder in der zweiten Halbzeit 6-7 Tore kassieren müssen.
Ja, wie gesagt, allein in diesen paar Minuten da dreimal, dass der Funk allein hält. Also nur in diesen Minuten. Ja. Ja, das 4:3, das kann man ja irgendwie aber trotzdem nochmal erwähnen, weil ich finde, das ist was wir früher ja so viel gemacht haben, was aufgeregt hat, was wir gar nicht mehr machen. Langer Ball und irgendwer verlängert halt einfach mal auf gut Glück.
Ja. Das haben wir ja, und vor allem, was ich mir von Kanuric, ich habe es ja auch erwähnt, vor der Saison erhofft habe, mal diese Bewegung hier, man zieht zum Tor, Abschluss aus 18, 20 Meter, genau das, was du eigentlich sehen willst.
Ja, aber ich bin auch echt gefragt, warum spielt man denn mit dem merkwürdigen Gröning nicht mal so? Ich meine, der kann eh nichts außer Kopfbälle. Wieso kann man das nicht mal wieder so machen, wie halt früher mit Kutschke, nur halt hoher Ball und derjenige, der halt jedes Kopfballduell gewinnt, der lässt ihn dann mal durchrutschen. Weil scheinbar funktioniert es ja dann doch irgendwie.
Ja, du siehst ja auch, dass dann mit diesem 4:3 einfach wieder irgendwie die Lebensgeist erwachen und wir auf einmal Offensive spielen und auch dann sogar noch Chancen haben. Also
ja.
Die Frage ist halt, warum erst so spät? Also.
Ja, vor allem, genau, warum so spät? Und vor allem nach dieser Situation, du führst 2:1 in der 53. Minute. Wieso hast du so einen kompletten Blackout in diesen 10, 15 Minuten? Eigentlich musst du doch, sagst, hey, spiel beim Spitzenreiter auswärts, du bist voll drin, du schießt dann auch noch 2:1, du wirfst dich jetzt wirklich, sprichwörtlich, in jeden Zweikampf, Flutlichtspiel, du bist da komplett da, gibt's keinen Zentimeter Preis? Nee. Du irgendwie, also lässt dich so
nicht rein. Muss ja psychologisch sein.
Also, du bist überhaupt nicht da.
Keinerlei Selbstvertrauen, in dem Moment, wenn du 1 wieder gegen dich läuft, sofort wieder Kopfkino oder so, es direkt wieder losgeht. Und andersrum, machst du es 4:3, sofort wieder, hurra, jetzt geht doch was. Aber das ist ja, es spricht halt alles dafür, dass da null Selbstvertrauen ist. Das ist halt die Schwierigkeit. Also, ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass da mental schon sehr, sehr angeknackst irgendwie ist. Und dann ist es aber halt unter dieser Voraussetzung nochmal schwieriger, dieses Ziel Aufstieg irgendwie davor auszurufen. Also wenn du mit Rückschlägen so einfach Leute irgendwie aus der Bahn bringst, dann ist das falsche Ziel.
Ja, und du hast ja auch nicht das Gefühl, dass bisher auch irgendwie mal positive Ergebnisse dann auch mal sich über das eine Spiel hinweg durchziehen. Also du sagst, okay, ich habe jetzt mal ein positives Erlebnis gehabt im Spiel und im nächsten Spiel geht es dann besser. Nö, ist genau dieselbe Scheiße mit vorne.
Aber wie gesagt, und das ist dann schon, defensiv hast du ja die erfahrenen Spieler. Die spielen jetzt auch in dieser Formation zusammen, wo du dann sagen musst, hier, das sind jetzt auch nicht lauter 19, 20, 21-Jährige und das verstehe ich halt nicht, die auch in höheren Ligen gespielt haben. Also die Abstiegskampf auch ganz andere Themen gewohnt sind oder gewohnt waren oder zumindest da schon erfahren sind, sagen wir es mal so, wo ich mir denke, also ich verstehe es in der einen oder anderen Situation einfach nicht.
Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, dafür muss man irgendwie auch Profispieler sein, um das irgendwie nachvollziehen zu können, wie das wohl funktioniert. Ich meine, es ist wirklich ein Faktor und ich reite heute viel drauf rum, aber es ist halt ein Faktor, dass die letzten anderthalb Jahre gesagt haben, ja, Kostli trägt und Kostli trägt und Kostli trägt. Kostli spielt momentan einfach nur so lustlose Scheiße, dass es nicht mehr witzig ist. Der joggt nach hinten, das sind nur Alibi-Zweikämpfe. Diese eine Situation, die wir jetzt dagegen hatten, gegen Essen, war das einzige Mal, dass er so ein richtiges Tempo-Dribbling nochmal irgendwie angezogen hat. Ich habe das Gefühl, der hat einfach keinen Bock. Der resigniert komplett. Das sieht jedes Mal so aus, als hätte er jetzt irgendwie realisiert, scheiße, jetzt habe ich hier meinen Vertrag verlängert und um mich herum sind nur Idioten. Und da ist kein Zug mehr in der Defensive. Und wenn du dann halt auch noch mit die Innenverteidigung war ja vorher schon nicht so gut letztes Jahr. Das haben wir ja letztes Jahr schon gesagt. Und dann hast du auf links einen jungen Spieler, der dann irgendwie jetzt auch noch Fehler macht. Und auf rechts hast du deinen Stammspieler, der dich immer, der über den Arsch gerettet hat irgendwie und spielt nur noch Scheiße. Na, das hilft nicht. Weil so viel schlechter sind die anderen jetzt auch nicht als vorher. Mein Fröde war letztes Jahr schon so, passt schon. Und die beiden Innenverteidiger waren letztes Jahr auch schon so, ja, weiß jetzt nicht, ob Malone und Lorenz, weiß ich nicht, haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Und Linksverteidiger haben wir letztes Jahr gesagt, der Kiguara ist kacke, Seifert ist, na, geht schon. Und jetzt spielt halt ein neuer, ganz junger da. Ja, sind die so viel schlechter als vorher? Ich weiß es nicht. Nur ist dieses immer auf und ab und dann, dass es 5 Minuten hält, dass mal irgendwas gut läuft, das ist halt wirklich merkwürdig aktuell.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema, dass du halt einfach so früh diese Gegentore immer hast und dann natürlich macht das psychologisch was mit dir, wenn du die ganze Zeit oder die meiste Zeit irgendwie Rückstände hinterher laufen musst. Natürlich ist das, glaube ich, schon auch belastend. Und wenn du immer mit der ersten Situation direkt wieder den Rückschlag hast, ich meine, bestimmt selbst verschuldet, muss man nicht sagen, aber trotzdem ja. Ist es ist für Selbstvertrauen einfach nicht gut, wenn du...
Was halt das Krasse ist, dann ja... Du verlierst ja kein Spiel hoch, also du verlierst die Spiele immer mit einem Torabstand, weil du dann irgendwie doch durch eine individuelle Aktion wieder rankommst, etc.
Jetzt haben wir ganz schön schlecht geredet, aber es gibt ja noch 2 Spiele, die wir gar nicht verloren haben. Also
vielleicht sollten wir mal schauen. Also ich möchte trotzdem über Kommentare zu sprechen, aber auch da Interview nach dem Spiel, Sabrina, ich kann der Mannschaft nichts absprechen. Fand ich auch schon wieder sehr schwierig, ehrlich gesagt, weil ich kann der Mannschaft sehr viel absprechen in dem Spiel. Vielleicht in den ersten 45 Minuten, okay, passt, aber die zweiten 45 Minuten, das war halt ein Offenbarungseid. Ja, kommen wir zu erfreulicheren Ergebnissen zumindest mal. Heimspiel gegen Rostock. Rostock ja irgendwie eigentlich als Absteiger schon eher gedacht, dass das ein großer Fisch das Jahr wird, aber haben auch sehr, sehr schlecht angefangen, war noch unter uns zu dem Zeitpunkt, oder? Heißt irgendwie auf dem Abstiegsplatz. Und im Spiel, das jetzt zumindest mal ordentlich anfing. Also erstmal sind wir nicht in Rückstand gegangen am Anfang, erstmal vor allem nicht früh in Rückstand gegangen, hast du da am Anfang schon mal eine Chance durch Testrot, die du knapp verpasst. Also da war mal positive Startsignale zu sehen, würde ich behaupten.
Muss man wegschicken, dass ich das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen habe, weil ich nicht da war.
Ach, deswegen war es gut. Stimmt.
Ja.
Deswegen war das Spiel gut.
Ja, gut, dann es ist so einfach.
Ja. Nee, aber ich meine, fing echt ganz, ganz ordentlich an. Und erstmal hat man wieder einen Konter, haben wir irgendwie jetzt letzte Zeit. Testrot gerade nicht hin. Das wäre schon mal gut losgegangen. Aber natürlich ist es dann so, ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich an so große Möglichkeiten zwischendrin erinnern, zwischen dieser ersten Situation und dem 1-0. Und dann ist das 1-0 halt einfach mal so eine Szene. Und wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ja, eigentlich musst du in dieser Liga darauf warten, dass der Gegner den Bock macht. Und selber nicht den Bock machen. Weil was wir die ganze Zeit machen, ist selber den Bock machen. Und bei Rostock war das jetzt mal genauso anders. Du hast halt einfach jetzt erstmal ordentlich gespielt und halt abgewartet.
Nicht in den Rückstand geraten?
Nicht in den Rückstand geraten, weil du mal nicht den Bock gemacht hast. Und
in der ersten Halbzeit mal kein Gegentor erhalten. Das ist
komplette Halbzeit ohne Gegentor, das war auch lange nicht mehr gewesen. Und dann hast du einfach wirklich, also das ist noch dümmer gewesen als von Korski und Düring vorher. Also der hat ja 2 Minuten Zeit, diesen Ball zu verarbeiten und spielt ihn irgendwie dem Testo in die Füße. Und man kann ja viele Leute so sagen, aber das hat er schon mit Killerinstinkt auch einfach gemacht. Da habe ich schon andere Spieler gesehen in unserer Mannschaft, die dann versucht hätten, sich den nochmal vorzulegen, den dann irgendwie daneben geschossen hätten. Aber der haut ihn dann wenigstens einfach mal rein zum 1-0 und nutzt dann so einen riesen Bock vom Gegner einfach mal. Und lohnt sich tatsächlich gar nicht so verkehrt der erste Halbzeit. Und du kennst ihn. Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit war nicht mehr viel. Also ich habe zumindest nicht mehr viel.
Ich meine, also der Grundplan ist natürlich irgendwie der gleiche geblieben. Also schon sehr starker Fokus auf Gegner kommen lassen, tief stehen, auch dann im heimischen Stadion kontern. Also das hat dann auch der Gästetrainer Hollerbach danach nochmal betont.
Also hallo.
Die stehen hier drin und kommt dann im eigenen Stadion.
Wir haben hier gegen einen Absteiger gespielt. Ja. Ich meine, wir haben uns gegen Lautern auch eingeredet, dass wir gegen den letzten Jahres Pokalfinalisten gespielt haben und deswegen da auch wirklich chancenlos ausgeschieden sind. Nee, aber mein Gott, zweckheilig die Mittel in dem Fall. Also irgendwo muss das ja dann mal hinbekommen, dass es halbwegs funktioniert. Zweite Halbzeit ist dann irgendwie wieder schwieriger gewesen. Ja, das war direkt nach Anfang zweiter Halbzeit, direkt der Lattenschuss von Hansa.
Ja, ja.
Ich weiß nicht so richtig, ob Funk da so viel dran war, dass er den an die Latte gelenkt hat, aber auf jeden Fall war Funk irgendwie noch halb dran. Und da war schon ein ordentlicher Strahl. Und da kannst du halt dann schon wieder 1-1 stehen.
Ja, du musst halt wieder sagen, eigentlich wieder in der Anfangsphase, genau. Die du verpennst irgendwie unter Umständen.
Da verpennst du halt die zweite Halbzeit. Und dann geht das ja irgendwie dann noch weiter. Ich meine, in dem Fall muss man sagen, in diesem Spiel lief definitiv nichts gegen dich. Wirklich gar nichts gegen dich. Also es gibt ja, Magenta zeigt diese komische Szene mit diesem vermeintlichen Handelmeter, mit so einer Einstellung, die man irgendwie nicht richtig sehen kann. Wobei ich da auch sagen muss, also das ist kein Elfmeter. Also das ist bei, es gibt ja dumme Auslegungen momentan, oder auch die richtige Auslegung ist ein bisschen dumm von Handspiel, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie erfolgt.
Gehen wir mal drüber hinweg, würde ich sagen.
Aber es ist halt echt, dann, doch, ich habe das 2-1 vergessen, zeig mir doch mal was. Das 1-1 war vor diesem Pseudo-Halb-Handelfmeter.
War nach einer Ecke. Und dann hier hast du auch, warst du nicht wachsam, beziehungsweise du kannst natürlich sagen, ja, der springt dann auch blöd, beziehungsweise wird dann, glaube ich, abgefälscht, dieser Schuss aus 20 Metern. Aber dann war eben der Rostocker Stürmer, wer war es denn? Ruschke, glaube ich.
Ja.
War dann da eben deutlich wacher. Und das Thema ist auch wieder, so ein Gegentor kannst du mal bekommen. Und wie wir aber gesagt haben, irgendwie Rostock war auf jeden Fall Anfang der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft. So. Und dann hast du diesen Schuss am Anfang gehabt, wo ich schon erwähnt habe. Und dann kriegst du halt auch so ein Gegentor.
Ja, wie gesagt, also das ist, man tut mir das irgendwie schwer im Moment, weil es sieht halt wieder so unglaublich dumm aus. Aber es ist, glaube ich, wirklich dann auch mehr Unglück als sonst was. Wobei da halt, da stehen halt auch 6 Verteidiger gefühlt und ein Stürmer. Und der eine Stürmer hat 3 Meter Platz am Sicherung.
Ja, das ist halt so, musst du ja sagen, also Rostock hat ja die Ecke kurz ausgeführt, um dann eben da aus 20 Meter zum Abschluss zu kommen. Also eigentlich kannst du dann schon auch besser geordnet stehen. Aber wie erwähnt, dieses Tor will ich jetzt nicht zum Anlass nehmen, um da das ganz große Fass aufzumachen.
Da haben wir ganz andere Tore.
Da hatten wir ganz andere Tore und haben uns auch schon drüber unterhalten. Und andere Situationen, so ein Gegentor kannst du mal fangen, aber du kannst es auch auf jeden Fall besser verteidigen.
Ja. Ja, wenn du in der besseren Phase bist, dann passiert ja wahrscheinlich nicht. Aber es ist halt auch wieder, jetzt sind alle nicht so richtig gestaffelt und alle nicht so richtig schnell. Und dann kriegst du ja 3-mal ähnliche Chance, hatten wir nachher auch irgendwann mal. Haben wir dann nicht gemacht. Jetzt kommt dann diese Handelfmeter-Szene, die bei der ihr vorab genickt habt, die keiner ist. Und halt original im Gegenzug dann halt das Shitshow-Tor schlechthin. Also Einwurf Malone, Kopfball Gröning, ist wirklich das so, ach. Das sind Tore, die ich nicht sehen will. Aber funktioniert.
Also ich nehme, was ich krieg.
Und wir sind mal wieder bei einem Standardtor, wir sind wieder bei einem Kopfballtor. Und du musst dich schon fragen, ob Hansa vielleicht irgendwie hätte mitbekommen können, dass Malone weit einwerfen kann. Aber das scheint am Ex-Verein vorbeigegangen zu sein.
Du meinst, sie hätten einfach nur die Magenta-Kommentatoren der letzten 2 Jahre hören müssen?
Ja, oder Replay, einfach von ihren eigenen Spielen. Aber das haben sie vielleicht verdrängt einfach. Naja, kommst du zum 2-1, führst du 2-1, bist du erstmal glücklich.
Es sei denn, du spielst in Sandhausen.
Du bist in Sandhausen, es sei denn, Hansa kloppt das nächste Ding nicht an Pfosten. Sondern dann geht der halt vielleicht mal rein. Heißt in dem Spiel 2 Aluminiumtreffer, die jetzt auch nicht unbedingt komplett ungefährlich anschlagen. Und du führst 2-1. Okay, aber jetzt auch nicht komplett ungefährdet. Dann haben wir aber tatsächlich noch ein paar Torschancen, die ich mir aufgeschrieben habe. Da hatte Hansa dann noch irgendwie groß nennenswert was.
Nee, das dann glaube ich danach nicht mehr, aber ich habe es mir auch aufgeschrieben und insbesondere die Gröning-Chance, weil da dachte ich mir, okay, da will Marco sicher drüber sprechen.
Ich weiß gar nicht, ob ich über Gröning sprechen muss. Aber erstmal Kopacz vergibt noch einen, der war aber jetzt auf kratzte Torwart von der Linie. Ja, Gröning, das ist, wie meine, das ist halt eine sehr, sehr ähnliche Situation eigentlich zu dem 1-1. Auch da geht halt so ein abgefälschter Ball quer im 16er zum Stürmer. Stürmer steht frei. Unser Stürmer kann halt mit dem Fuß nichts und schießt vorbei.
Ja, vor allem, aber, musst du schon sagen.
Aber ihm passiert halt dasselbe. Ich meine, es ist genau so.
Ich muss sagen, der Abschluss war wirklich nicht gut. Weil irgendwie, also ich dachte mir, zumindest das Tor wäre schon nicht schlecht gewesen.
Ja. Aber wenn du selbst. Hey, wer will sich diesmal auf Twitter schlachten?
Wenn sogar.
Ja, ich weiß nicht.
Wenn sogar Marco nicht über Körnig sprechen will, dann...
Nee, der Abschluss war scheiße, aber ich sage ja jedes Mal, dass der mit dem Fuß nichts kann. Der kann gut köpfen, aber er kann mit dem Fuß absolut überhaupt gar nichts. Und das hat man da wieder gesehen. Ich meine, wir haben auch zur Einordnung gesagt, ist es wirklich genau dieselbe Situation, wie und die passiert halt Rostock auch, dass da halt nach dem Abpraller einer freisteht. Nur deine Nutzzahl nutzt es nicht. Am Ende gewinnst du halt das 2-1 und du musst halt in so einer Situation, in so einer Phase in der Saison halt auch sagen, ja, du musst jetzt halt auch irgendwann mal die Punkte mitnehmen. Weil da brauchst du jetzt nachher nicht fragen, warum. Und dann ist der halt zweimal gegen Pfosten und Latte, ist okay. Hauptsache, du gewinnst jetzt mal gegen einen direkten Konkurrenten. Also aktuell direkten Konkurrenten. Vor der Saison dachtest du direkten Konkurrenten an den Aufstieg. But little did we know. Ja, du gewinnst es halt 2-1. Und mein Sabrina sagt ja nach dem Spiel tatsächlich auch dann mal, heute ist schon vieles in der entscheidenden Situation für uns gelaufen. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung von dem Spiel. Aber du musst es halt auch dann einfach mal mitnehmen. Nimmst die 3 Punkte und nimm den positiven Effekt mit. Haben wir diesen positiven Effekt mitgenommen?
Oder wie der Martin gesagt hat, man nimmt, was man kriegen kann.
Mhm. Pest und Cholera kriegen wir.
Also ich habe mir nach dem Spiel ein Bierchen gegönnt im Urlaub.
Ja gut, aber wir haben das mitgenommen nach Aachen, würde ich mal fragen. Erstmal muss man vielleicht sagen, bei dem Aachen-Spiel kurzfristig Simoni im Tor. Bei Funk angeschlagen, krank, nicht dabei. Und es ist, also, ich meine, er kann einem ja auch echt nur leid tun, irgendwie. Also, weil jetzt kommt er hier halt her, und in den ersten 2 Spielen hält der Funk erstmal 2 Elfmeter, nachdem er vorher noch nie irgendwie gewusst hat, also das Konzept nicht mehr verstanden hatte, wie man Elfmeter halten soll. Und jetzt darf er dann endlich mal wieder spielen. Und dann fällt halt eigentlich in der ersten Minute das Gegentor, bei dem auch der Schiedsrichter alles versucht hat, uns irgendwie dazu bewahren, das Gegentor zu bekommen. Weil, lupenreiner Handelfmeter, wieder so eine Situation, was macht der Stürmer eigentlich im eigenen 16er und warum geht er mit dem Hand zum Ball? Und das habe ich lange nicht mehr gesehen, würde ich sagen, dass ein Schiedsrichter ein Tor zu früh abpfeift für sowas wie den Elfmeter. Aber es hat leider nicht funktioniert, dieser Ball war drin und wir waren halt in der 3. Minute hinten. Und dann waren eigentlich alle guten Vorzeichen und alle Vorsätze von, wir kriegen nicht in den ersten 15 Minuten Gegentor. Und wir nehmen jetzt mal, Mund abputzen, wir nehmen den Sieg mit, egal wie er zustande gekommen ist, eigentlich schon wieder weg nach 3 Minuten in Aachen.
Auch wieder ein Gegner, der lange davor, glaube ich,
stimmt,
offensiv nichts
zu spielen gebracht hat. 3 Spiele ohne Tor, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das war schön. Im Aachener Tivoli.
Aufbau gegen Aachen. Eher nicht.
Eher nicht. Nee, wirklich nicht. Ich war schon sehr froh, dass Benchop nicht getroffen hat. Das war noch das höchste der Gefühle. Aber ich muss sagen, dieses Spiel, das war schwierig.
Ja, also man kann ja so transparent sein. Wir beide waren ja in Aachen, Marco.
Mhm.
Und haben davor noch schön die Innenstadt besichtigt, waren kostenlos im Aachener Dom. Und
das ist wirklich das Beste an Aachen, dieser Dom, ehrlich gesagt. Ja. Echt cool.
Ja, also richtige Empfehlung auf jeden Fall. Hatten uns schon irgendwie während des Spiels auch so ein bisschen den Titel dieser Folge zurechtgelegt.
Ja, da kam leider das 1-1 noch. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht genau, ob das der Titel wird.
Genau. Nee, wird es wahrscheinlich nicht.
Sollen wir spoilern? Ja, da kann man das spoilern. Ja, ne? Sehr gut. Das war kostenlos in den Dom und umsonst ins Stadion. Ja. Weil das war wirklich mal über weite Strecken. Also das war halt... Also das, wenn du sagst, wir wollen mit Ach und Krach nicht absteigen, hätte ich das peinlich gefunden, was wir da gemacht hatten. Aber wenn du auch noch erzählst, du willst aufsteigen und dann spielst du gegen Aachen, die seit 3 Spielen kein Tor geschossen haben, vorher ungefähr 40 Jahre nicht Profifußball gespielt haben, und dann spielst du da in so dermaßen eine Grütze, das hat mir wirklich jeden Hoffnung genommen, dass das irgendwie nochmal was wird mit dieser Mannschaft. Und das eben genau nach so einem Spiel, wenn du denkst, naja, wenn die halt ein Problem mit dem Selbstbewusstsein haben, dann muss doch jetzt mal so ein 2-1-Sieg gegen Rostock, egal wie er passiert ist, doch mal irgendeinen Effekt haben. Wo war dieser scheiß Effekt? Wo? Also klar war der wahrscheinlich nach 3 Minuten wieder weg. Aber das ist doch, da ging doch überhaupt gar nichts in diesem Spiel.
Ich meine, sollen wir gleich über die Bewertung von Sabrina reden, weil
ich will nicht. Aber du kannst es machen.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr, glaube ich, ein bisschen mehr aufgeschrieben
dazu? Ja, Rieder hat auch im Spiel gesagt, ihr hat das Spiel gut gefallen. Es war ein gutes Spiel mit und gegen den Ball und vor allem aber mit dem Ball ein richtig gutes Spiel, ein sehr gutes Auswärtsspiel. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, bei aller Liebe, das ist, also das klingt für mich nur noch nach, ja, ich weiß nicht, ob es Panik ist, aber halt irgendwie, ich keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll und das wird nichts mehr und ich muss jetzt irgendwie mal das auf den letzten Krampf schön reden, weil das ist wirklich auch nicht mehr, du kannst nach dem Spiel ja versuchen, irgendwas Positives daraus zu ziehen, was schon schwierig ist. Das hat auch Fröde versucht. Aber das halt so zu überhöhen, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Und dann reden wir auch nicht über nach außen die eine Sicht, nach innen die andere Sicht. Das ist einfach nur noch weg von der Realität. Das war ein richtig, richtig beschissenes Spiel gegen keinen guten Gegner. Und du schießt mit einem Traumtor, das er einmal in deinem Leben macht, und schießt um 1-1. Und deswegen holst du dann einen Punkt. Aber da war mit dem Ball nichts, da war gegen den Ball nichts. Und das war vor allem eins nicht. Und das war kein richtig gutes Auswärtsspiel.
Ja, aber fangen wir doch mal gegen den Ball irgendwie an. Also,
bin nett.
Ich meine, also natürlich ist so eine Aussage schon, was siehst du als Fan, was willst oder was hast du als Trainerin für eine Zielsetzung oder so. Aber gegen den Ball musst du natürlich dann sagen, okay, außer dem Elfmeter haben wir kein Gegentor kassiert. Ne?
Wir wissen ja, warum. Weil Aachen halt, ja, ja. Die selber nicht weiß, warum sie 1-0 führen. Aber und ich dachte, yo, ich mache hier gar nichts mehr.
Genau, aber natürlich hast du nicht so ultra viel dann auch zugelassen, hast trotzdem kaum Ballbesitz gehabt, aber klar kann ich von dem, wo wir hergekommen sind, was wir gerade auch schon massiv aufgearbeitet haben, was da defensiv teilweise irgendwie für Rumpelfußball war, natürlich sagen, okay, ich sehe eine Verbesserung, wir sind insgesamt ein bisschen stabiler geworden.
Hurra, ich habe mich nicht von Aachen her spielen lassen.
Ist ja, aber, die du hast ja, aber du hast ja schon auch nach dem 1-0, also in der ersten Halbzeit irgendwie zumindest natürlich hast du irgendwie wurdest du nicht reingedrängt wie, weiß ich nicht, in Sandhausen. Aber Aachen hatte auf jeden Fall noch Chancen. Natürlich auch keine, die absolute 100%ige aufs 2-0. Aber es war jetzt auch nicht so, wo du sagst, hier, okay, 1-0, du hast gebraucht, um ein Spiel zu bekommen und nach 15 Minuten hast du dich dann peu à peu gesteigert, sondern was halt von dieser ersten Halbzeit irgendwie, also klar kommen wir jetzt ja schon mit dem Ball, aber dann in Erinnerung bleibt jetzt irgendwie so, ja, eine Flanke, die mal da durchrutscht, so ungefähr. Und da denke ich mir dann schon.
Ja, also mit dem Ball gehe ich voll mit. Gegen kann ich zumindest verstehen, dass wir sagen, okay, wo wir hergekommen sind und was wahrscheinlich irgendwie wieder mal das Ziel war, ist irgendwie solide zu stehen und wenig von diesen klaren Chancen irgendwie zuzulassen, kannst du mitgehen. Ob das immer nur dein Verschulden ist oder dein Erfolg ist oder ob auch einfach der Gegner nicht mehr machen musste, weil er ab Minute 1 vorne war, ja. Oder weil er halt auch einfach die Qualität auch selber nicht mitbringt, sei mal dahingestellt. Ne? Aber also ich tue mich richtig schwer, halt mit diesem zweiten Teil der Aussage zu sagen, mit Ball war es ein sehr gutes Auswärtsspiel, weil ich finde...
Gut, wir hatten den Ball halt nicht so viel. Da war es halt quasi 20% des Spiels mal dann gut.
Da ist halt wirklich die Frage, was ist da die Marschrichtung? Ist da wirklich die Marschrichtung, wir machen erst die letzten Viertelstunde irgendwie was und konzentrieren uns davor nur darauf, den Gegner irgendwie zu ermüden oder wie auch immer?
Ja, mit was ermüden wir sie denn überhaupt, wenn wir nichts gemacht? Ermüden würdest du, wenn du sie irgendwie an ihrem 16er einschnürst und laufen lässt.
Aber also, ich meine, wir haben das gegen Essen gehabt, wir haben das gegen Aachen wieder, du hast das Gefühl wirklich, dass wir erst am Schluss so ein bisschen Mut entwickeln und irgendwie tatsächlich diese Vorgabe haben,
das ist das Gefühl, du hast panische Angst, Fehler zu machen, weil du halt so viele Fehler machst und am Ende merkst du irgendwann, scheiße, jetzt ist das Spiel gleich vorbei, ich kann ja nicht mit 0-1 verlieren. Ja, ich habe dann, wir haben mit Peter schon mal geredet irgendwie, also außerhalb des Podcasts. Verstehe, wo sie herkommen, aber am besten Willen nicht. Am besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es sie gibt, dann hinterfrage ich wirklich alles. Also wenn das wirklich eine Vorgabe ist, dann weiß ich nicht, was wir hier machen. Also das Thema ist
halt, du bist ja auch eins und hinten, wie ich gerade auch schon gesagt habe, das ist jetzt nicht so, okay, wir stehen jetzt, wir halten jetzt mal die Null auswärts, machen da einen risikoärmeren Ansatz, weil wir wissen, normalerweise mit unserer individuellen Qualität, irgendwann kommen wir vorne nochmal hin und sei es wie, sei es durch einen Einwurf, sei es durch eine Ecke, sei es durch eine Einzelaktion oder weil der Gegner einen Fehler macht und dann bietet sich uns sicher die Chance noch auf das 1-0, die müssen wir dann machen und dann nehmen wir da 3 Punkte mit. Und du bist, wie gerade gesagt, ab der dritten Minute 1-0 hinten. So. Du laufst einen Rückstand hinterher. Und wie ihr auch gesagt habt, der Gegner muss im Zweifel erstmal nichts machen. Weil dem passt es ganz gut, dass dann hier sagt, das lassen wir so ein bisschen jetzt einfach gesagt vor sich hin plätschern. Und ja, also wenn der FC mal eine Chance hat, die muss er auch erstmal treffen. Und im Zweifel gehe ich ansonsten mit einem 1-0 raus, das passt super für mich.
Die Frage ist halt, wie reden wir über das Spiel, wenn Gröning dieses
das ist nochmal das andere.
Also das sagst du dann, das ist ein dreckiger Sieg und das war alles genau richtig.
Nein, aber das kannst du nicht sagen, in den letzten 15 bis 20 Minuten. Das sind ja auch 15 bis 20 Minuten von 90. Ja. Das ist jetzt nicht so 60 Minuten. Oder weiß ich nicht.
Versteht mich nicht falsch. Also ich sehe es genauso und ich fühle mich von dieser Aussage auch ein bisschen nicht für voll genommen, weil ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hat, ja, das war jetzt gut. Das ist,
ja, ich möchte nur einmal, ich habe eine relativ lange Liste an Dingen irgendwie stehen, an Chancen für Aachen auch. Also die waren jetzt nicht die größten in der ersten Halbzeit, aber da waren schon noch mal einige. Dann Bijicic gab irgendwann noch einen Fehlpass, bei dem Benchop halt kläglich vergibt, in alter Schanzer-Manier. Und dann in der zweiten Halbzeit, also da kommen ja noch ein paar Sachen. Einmal Keidel, der halt dann irgendwie die Ecke geklärt. Und dann, das hat man in der Zusammenfassung ja nicht gesehen, da habe ich mir Real Life nochmal angeschaut. Haut der Gröning dem Bahn so dermaßen den Ellbogen in die Fresse. Das war ein Elfmeter, 100%. 100% war das ein Elfmeter. Schiri lässt es durchlaufen. Heißt, erst klärt der Keine das Ding von der Linie, dann räumt der Gröning erstmal den Gegner ab, was ein hundertprozentiger Elfmeter ist. Danach habe ich hier nochmal stehen, Kopacz klärt in höchster Not nochmal kurz vom Gegner. Und dann kommt diese sinnlose Bogenlampe, die einfach mal Fröde sich denkt, ach fuck it, ich mach den halt jetzt einfach mal.
Ja, also es ist ja auch keine
Torschuss. Wie delusional musst du denn sein, um dir einzureden, dass da irgendwas gut ist? Aachen, die nichts machen, die mit dem minimalsten Aufwand da irgendwie spielen und einfach nur denken, hoffentlich passiert was, haben noch 3-4 Riesenchancen, bis du so ein Wundertor schießt.
Vor allem, wie er sagt, wenn du sagst, das war ein gutes Spiel mit dem Ball. Also würde mich auch interessieren, was da die Zielsetzung ist oder was dann die Idealvorstellung ist. Weil, also zumindest bei mir wäre es dann so, und ich habe es ja hier auch in dem Podcast über die letzten Jahre schon häufiger angesprochen, ein herausgespieltes Tor über mehrere Stationen. Wo du dann sagst, du erhöhst einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass du dann auch mal triffst. Aber das war ja, das Ausgleichstor war eine Flanke, die abgewehrt wurde. So kommst du nochmal an die Flanke, die wird abgewehrt, Fröde steht da gut, guter Schuss, aber das, wie häufig trifft er den so?
Von 10 Mal. Er selber nicht sagt 4, oder was war das? Nee, Quatsch. Nicht 10 Mal.
Nicht 10 von 10 Mal, ja gut. Das
ist klar, Junge, wir müssen im Leben nicht nochmal so einen machen. Aber,
und dann natürlich hast du dann in der 86. diese Großchance noch von Gröning. Aber
kann man die eigentlich reinmachen aus 1,5 Metern?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, what the fuck.
Muss man den mit dem Kopf machen eigentlich?
Ja, das habe ich mir auch
gedacht. Muss man diesen Scheißball mit dem Kopf nehmen? Kann man nicht einfach Stürmer sein und mit dem Fuß den an Verteidiger vorbeilegen? Nur, man köpft ihn, weil man sonst nichts kann. Aus 1,5 Metern an den Verteidiger.
Und da muss ich halt, was dann halt schon ist, und ich bin sehr, sehr gespannt, also dann, wie das in den nächsten Spielen abläuft und auf was dann Sabrina in den Interviews eingeht. Aber da denke ich mir schon, hey, sorry, wie ihr schon gesagt habt, mit dem Ball vor allem. Und das dann noch zu betonen, also mit dem Ball vor allem. Ja, da stelle ich mir ein Auswärtsspiel vor, vor allem, gegen wen sprechen wir? Aachen. Das ist ein Aufsteiger wieder. Das ist jetzt nicht so hier Sandhausen, das ist jetzt nicht so Dresden auswärts, das ist jetzt nicht so, wo du sagst, hey, es ist klar, dass du die jetzt nicht 90 Minuten dominierst.
Ja, also das lässt mich auch irgendwie am ratlosesten zurück, weil ich natürlich irgendwie eine Erklärung dafür sehen will, weil ich mich freue, dass sie Trainerin ist. Aber also es bricht dir ja keine Sachen aus der Grund, wenn du sagst, okay, wir laufen hier von Anfang an den Rückstand daher, wir haben hier kein gutes Auswärtsspiel gezeigt, wir sind wirklich glücklich, dass wir hier noch einen Punkt geholt haben.
Ja, ich finde, es ist halt das Level. Das eine ist halt, bevor ich gesagt habe, du kannst ja öffentlich das eine sagen und innen das andere. Aber dieses mehrfach, so mehrfach positiv reingehen und mehrfach so ja, sehr gutes Spiel mit dem Ball, sehr gutes Auswärtsspiel. Nope, einfach nein, ich weiß nicht, also das kann ich mir nicht mal mehr zusammen fantasieren, das schaffe ich einfach nicht.
Ja, das glaubt ihr ja auch
keinen Mann. Ist ja Capettis Aussage mit dem, ich sehe das Ergebnis und sage, das ist scheiße sinnvoller gewesen.
Ja gut, da hat er die Fans aktiv damit beleidigt, aber Ja, also ich glaube halt auch, eine Mannschaft, die, bei der du sagst, okay, die brauchen irgendwie öffentlich Rückendeckung und die musst du irgendwie aufbauen mit solchen Aussagen, die kauft dir ja sowas auch eigentlich nicht ab, oder? Also so übertrieben.
Ich meine, Fröde äußert sich ja auch positiv, aber nicht so übertrieben positiv. Naja, aber der hat ja auch ein bisschen noch so ein bisschen Adrenalin wahrscheinlich in sich gehabt nach dem Tor. Aber was war Moni war das nachher, oder? Der dann irgendwie im
Interview gesagt hat. Moni, der wieder das Gegenteil
dafür. Das ist eigentlich ziemlich scheiße, war alles. Und man auch sagt, wenigstens einer hat es verstanden, aber ist auch schon wieder ein schwieriges Außenbild dann. Dass dann halt der Ersatztorwart dann nachher halt 180 Grad die andere Richtung erzählt, wie vorher halt alle anderen.
Ja, wie gesagt, also ich würde noch irgendwie mitgehen zu sagen, okay, wir haben nur ein Gegentor kassiert, das war nach dem Elfer, ist irgendwie ein Fortschritt. Aber
du kannst von mir aus auch und von mir aus kannst du auch darauf eingehen, die letzten 15 bis 20 Minuten, auch wenn es für uns und wie wir es ja diskutiert haben, nicht ausreichend ist und auf keinen Fall ausreichend ist, aber dann, dass du sagst, hier Moral gezeigt, wir müssen auf Teufel komm raus jetzt einfach unsere Defensive stabilisieren, haben nur ein Gegentor erhalten, das ist natürlich noch nicht gut, aber ist ein Fortschritt, okay, wie Martin gerade gesagt hat, von mir aus, auf das kann man dann noch irgendwie eingehen, aber mit Ball sehr, sehr, sehr schwierig.
Aber ansonsten war es schön in Aachen. Stimmung im Block war auch gut.
Vor allem, als das Spiel rum war.
Vor allem, als die Mannschaft nicht mehr da war. Da war die Stimmung echt gut. Und das Einzige, was ich schlecht fand, war, dass der Magenta-Kommentator das dummerweise irgendwie so geäußert aufgenommen hat, dass wir das Spiel gut fanden. Hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer uns im Interview gedacht hat, weil Christian Rieder, glaube ich, sogar angesagt hat, ja, ihre Fans fanden das Spiel ja ganz gut, die haben gute Stimmung. Ja, nee, das ist eher so ein bisschen Geigenhumor, was da abgeht. Aber ansonsten war die Auswärtsfahrt immer wieder ganz schön. War länger nicht mehr so richtig. Inhaltlich aber halt immerhin zum Abgewöhnen weiterhin. Und weiß jetzt nicht, wie viel Hoffnung mir das macht für andere Spiele. Also vielleicht mal irgendwie auch in die meisten Gegentore der Liga. Aber wir haben halt auch mehr Tore als Sandhausen geschossen.
Wie auch immer.
Und das, obwohl Sandhausen gegen uns 4 gemacht hat. Also eben, wie auch immer. Erstens, wie auch immer haben wir überhaupt mehr Tore als Sandhausen, weil, wie wir ja heute schon auch mal festgestellt haben, so gut nach vorne und so ein Plan nach vorne ist ja gar nicht zu erkennen. Aber du irgendwie machst du dann doch recht viele Tore. Und nach hinten, wie kann man mehr Gegentore haben als Hannover 2? Wie? Und dann viel mehr Gegentore als Hannover 2.
Vor allem, du hast halt 9 Spiele, 18 Gegentore, 2 Gegentore pro Spiel.
Kein zu null. Jetzt können wir wahrscheinlich auch nochmal die Statistik kurz vorlesen, oder? Die wir in der...
Ja, stimmt. Die Vorschau, die geteaserte Statistik, ja, die ist auch spannend. Ich weiß nicht genau, wie man sowas liest. Aber.
Und zwar waren wir 340 Minuten im Rückstand, 294 Minuten ausgeglichen und 176 Minuten in Führung. Und das ist zumindest,
ich glaub, das
ist nach Hannover 2 die meiste Anzahl im Rückstand. Und das musst du bei 17 geschossenen Toren erstmal schaffen.
Das so. Aber wie oft hatten wir es heute, dass du halt mit den Toren meistens nochmal rangekommen bist oder halt dann jetzt gegen Aachen halt noch das Unentschieden gemacht hast. Ich meine, das ist es ja halt. Ist ja schön, dass du dich nochmal aufbäumst irgendwie aus dem Nichts. Oder?
Ja, was ja zumindest für schon noch irgendwie
für Moral Leben,
spricht. Für Leben und Moral spricht, ja, genau.
Für Moral spricht es, ja. Weil
vor allem, es zeigt halt wieder hier in dieser dritten Liga, wie wir schon gesagt haben, die anderen machen auch Fehler. Schau, dass du, oder ein sehr vernünftiger Ansatz kann sein, schau, dass du hinten sicher stehst, stabile Defensive, weil vorne hast du die individuelle Qualität. Weil das ist ja das, also haben wir auch gesagt, wie kommen die Chancen und wie sind die herausgespielt? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das wird wahrscheinlich auch, wird es nicht ewig so weitergehen und also dann gerade sicher nicht, wenn dann jetzt quasi, wenn du dann hier noch die Verletzung hast von Malone, aber du hast in jedem Spiel getroffen, du hast in 6 Spielen 2 oder mehr Tore erzielt, das muss doch da dann mit irgendeiner gewissen Stabilisierung von der Defensive dazu reichen, dass du da auch deutlich mehr Punkte erzielst.
Vor allem, es gibt halt so andere, also ist mir ein blöder Vergleich wahrscheinlich irgendwie, aber so dieses, Genau wie du sagst, wenn du jedes Spiel triffst, dann musst du doch irgendwie für dich so dieses Selbstverständnis haben, ja, ich mache das schon. Wenn du dieses, genau dieses, natürlich sehr weiter Vergleich, aber dieses Leverkusen-Ding letztes Jahr, da hieß es immer, ja, die haben bis zum Ende halt so ruhig gespielt, weil sie wussten, sie, ja, sie können es ja, sie treffen ja eh immer.
Ja.
Und da hast du dieses Selbstverständnis, klar auf einem anderen Niveau, aber ja, ich weiß, ich kann ja Tore schießen, deswegen muss ich mir jetzt auch gar keinen großen Kopf machen. Und bei uns hast du eher genau das Gegenteil. Du weißt, du kriegst ja eh mal ein Gegentor, deswegen bist du immer am Zittern. Aber dass du jedes Spiel Tore machst, das scheint nicht psychologisch irgendwie so zu helfen.
Und vor allem, was das Thema ist, und das ist ja mit der Statistik wieder, wieso du auch so häufig quasi in Rückstand oder Minuten in Rückstand hast. Weil du fast immer am Anfang ein Gegentor direkt bekommst. So. Und dann muss doch, also ich mit meiner naiven Sichtweise von außen denke mir doch, dann mach doch da einen Ansatz. Schau, dass du präsent bist, dass du in jeden Zweikampf kommst und dass du im Zweifel halt in den ersten 30 bis 45 Minuten risikoärmer spielst und dich darauf konzentrierst, dass du da kein Gegenteil
hast. Wir spielen ja nicht mal so risikoreich. Es ist ja, ich finde ja nicht mal, dass wir so krass offen stehen. Wir stehen halt einfach nur immer schlecht. Also ich finde nicht, dass wir jetzt so offensiv und so offen stehen, dass wir das einladen. Wir machen individuelle Fehler.
Ja,
und wenn der Gegner, wie du das ja vorhin mehrfach gesagt hast, wie einfach die sich halt durchs Mittelfeld durchkombinieren. Das halt.
Ja, aber da, das meine ich, also da, und da kann man schauen, und ich bin gespannt, ob dann wirklich diesbezüglich eine Entwicklung sichtbar ist, weil wenn man das so sehen will, dann kann man darauf hinaus, dass man sagt, okay, gegen Rostock und dann auch gegen Aachen, du hast zumindest nur noch ein Gegentor erhalten, du hast gegen Rostock zumindest mal eine Halbzeit ohne Gegentor, die erste Halbzeit überstanden, und wie du sagst, man steht da nicht mehr so offen, aber das ist auch noch einiges Potenzial nach oben.
Das ist so
vorsichtig zu formulieren.
Das ist doch jetzt seit Jahren in diesem Podcast, das ist ein positives Gefühl. Wir sagen immer nur, die Gegner, wir müssen warten, dass die Gegner die Fehler machen und nicht immer selber die Fehler machen. Wir kriegen zu früh die Gegentore, wir machen zu viele individuelle Fehler in der Verteidigung, aus dem Mittelfeld kommt nichts. Das ist jedes Jahr dieselbe Scheiße. Egal welche Mannschaft, wie viele Umbrüche dazwischen waren, es ist immer wieder das Gleiche. Wir finden uns immer wieder in diesem selben
Punkt.
Wir sehen keine Entwicklung. Irgendwie fragen wir uns jedes Mal, ist das was Psychologisches? Woher kommt das? Warum sind die immer so verunsichert? Wie kriegt man immer so früh ein Gegentor? Es ist immer dasselbe. Das muss doch dieses Trikot sein, wo ein Fluch drauf sein. Oder haben wir den Sportpark auf so einem Indianerfriedhof gebaut oder so? Also irgendwas muss doch, das kann doch nicht wahr sein. Das ist egal, wer da auf der Bank sitzt, wer da irgendwie im Sturm steht, welche Verteidiger in der Verteidigung stehen. Sie machen immer dieselbe Scheiße. Ja.
Die Indianer-Raffinerie.
Das wäre doch hier,
das
was für eine Frage der Woche für dich hier als Frage der Woche.
Woran liegt das Stadion auf einem Indianerfriedhof gebaut? Ja, nein, vielleicht.
Was ist die Ursache der Defensivprobleme des FC?
Das ist schwierig mit Umfragen, mit offenen. Ja, wobei, wir können was zusammenbauen. Wir bauen was zusammen.
Aber sind wir jetzt zu negativ, wenn wir irgendwie jetzt nach zwei nicht verlorenen Spielen irgendwie das so,
ja,
so das sehen?
Weiß ich nicht, die Frage wird gestellt.
Zu negativ?
Null.
Also, du kannst ja jetzt auch nicht die zwei Spiele... Ja, natürlich kannst du jetzt wieder sagen, die letzten beiden Spiele und so und so. Aber da, was Marco ja meinte, wie häufig haben wir das gesagt? Hey, ja, jetzt kommst du drauf an. Und dann, und hier mit diesem Ausblick. Also klar, es wäre wünschenswert, wenn es so wäre, dass das jetzt dann weitergeht. Aber dann ist es noch ein weiter Weg. Und dann bin ich jetzt wirklich gespannt und insbesondere dann auch auf mit dem Ball. Bei den nächsten Spielen.
Ja, und ich muss auch noch sagen, also zum ersten wieder die beiden Spiele, wenn du die ansprichst. Ja, Rostock ist so ein munter bisschen passt schon Spiel. Du kriegst halt zweimal den Alu-Treffer. Das kann anders aussehen. Vorher holst du einen Punkt gegen Essen, bei dem du halt eigentlich schon das 3-1 kassiert hattest und dann doch irgendwie was drum machst. Und gegen Aachen hast du wirklich keinen Punkt verdient in diesem Spiel. Sie sehen das nicht so negativ. Eigentlich kannst du aus den Spielen überall mit 0 Punkten rausgehen, wenn es wirklich gegen dich laufen würde. Aber es läuft ja nicht mal gegen dich.
Und vor allem musst du ja sagen, zu negativ. Also wenn man jetzt wirklich mal auf die Tabelle schaut.
Also, wenn wir mal negativ. Also Martin, wirklich, also solche Fragen. Jetzt hat er
11. Platz, du hast 3 Punkte Vorsprung. Nicht auf den Abstiegsplatz, sondern auf den letzten aktuell. Natürlich erst 9 Spiele gespielt und so weiter, aber ja, circa ein Viertel, das heißt, Sohn ist durch.
Ja.
Und dann kannst du natürlich noch positiv sagen, du hast aber auch nur 6 Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Aber also dein Anspruch war, dass du oben mitspielst, dass du aufsteigen willst und dann, wie erwähnt, hier 3 Punkte Vorsprung auf den letzten.
Ja, vor allem die Sache ist ja auch die...
Da finde ich nicht, dass man das zu negativ ist.
Wie oft hatten wir ja vorgesagt, wir sind so diese gesprungene Schallplatte. Und wie oft hatten wir dieses, ja, wenn wir das abstellen, dann. Ja, wenn wir mal diese individuell wieder abstellen, dann. Das sehe ich nicht. Also klar schießen wir
vor allem, was auch ganz spannend ist, wenn du das jetzt nochmal siehst, die letzten 5 Spiele, wer waren deine Gegner? Also Sandhausen, ja. Erster. Aber dann alle aktuell hinter dir. Essen, 1 Platz hinter dir. Stuttgart, 2 Plätze hinter dir. Rostock, 3 Plätze hinter dir. Aachen, 4 Plätze hinter dir. Die sind alle hinter dir.
Hm. Und das liegt uns einfach nicht.
Spielen wir gegen Verl, die sind auch hinter uns.
Guck. Ja, geht doch jetzt richtig gut dann. Ja, ich sehe, das ist halt echt das Schlimme. Ich sehe gar keine Entwicklung und wenn, dann sehe ich keine positive. Also, wenn ich eine sehe, dann wird es immer schlimmer gefühlt.
Ja, und wenn wir eine Entwicklung sehen, dann halt auch nur, weil wir irgendwo zwischendurch mal ganz unten waren. Nicht tabellarisch, aber einfach...
Ja, auf welchem Niveau, genau, eben, auf welchem Niveau siehst du eine Entwicklung? So,
ja.
Aber ich seh auch nicht mal auf einem schlechten Niveau eine positive Entwicklung. Ich meine, das ist
so, natürlich sind wir jetzt
die positivste Entwicklung ist, dass Malone, von dem ich letztes Jahr noch dachte, er kann, also ist besser, wenn der nicht Fußball spielt, dir 6 Assists rausschraubt aus dem Ding. Das ist die einzige wirklich positive Entwicklung.
Aber und warum
Funk ist wieder nötig, ne? Und jetzt... verletzt sich in Malone und ist die Hinrunde raus. Knie-OP, ich glaube, es ist immer noch nicht so richtig klar, was da jetzt irgendwie kaputt ist.
Aber ich weiß auch nicht, ob es kommuniziert, wie lange er aushält, aber also mit OP geht
es nicht aus. Also laut Transfermarkt, ich weiß nicht, wo die Quelle da steht, halt da irgendwie Voraussicht der Ausfall bis 31.12., keine Ahnung, aber eine Knie-OP und das sah wirklich nicht gut aus, die Aktion im Spiel. So richtig das Knie durchgedrückt. Sah nicht so geil aus. Ja. Und dann ist der Malone raus. Und die meine, wir haben echt nicht viel gehalten von, aber die allein die 3 Vorlagen, die wir besprochen haben, heute über 4 Vorlagen haben wir besprochen, ne? 3 Mal aus dem Spiel, 1 Mal Einwurf. Mhm. Und 1 Mal ein Tor, das dann zu einem Eigentor wurde. Also eigentlich hast du 5 Scorer-Punkte von Malone jetzt besprochen, ja. In einer Phase, in der eigentlich alles kacke war. Das ist das einzige Positive. Und ein Funk, der weiterhin sehr gut spielt. Ansonsten nur kein einziger. Ich würde nicht einen Spieler.
Vor allem und dann, also ich glaube, also das ist schon wichtig jetzt, dass man diese Lage auch so nüchtern und sachlich analysiert. Natürlich, und da kommen wir jetzt dann vielleicht drauf für die nächsten Spiele, gibt es mögliche Ansatzpunkte, wie erwähnt. Man trifft in jedem Spiel, man trifft häufig nicht nur, also überwiegend nicht nur 1-mal, sondern 2-mal. Man hat jetzt 2-mal in Folge nur 1 Gegentor erhalten. Wenn man diese Entwicklung und diesen Trend verstetigen kann, dann gibt es da mögliche Ansatzpunkte. Aber das ist auf keinen Fall sicher. Das haben wir jetzt häufiger auch schon erlebt. Und wie erwähnt, wenn du jetzt nochmal, jetzt blöd gesagt, 2 Spiele verlierst und so, dann bist du ganz hinten drin.
Ja, das ist aber richtig. Wenn jetzt dieser Trend, der war jetzt halt gegen Rostock und gegen Aachen. Und Rostock schießt jetzt mal an Pfosten. Und Aachen macht halt das Spiel nichts, weil sie nicht müssen. Deswegen... Ich meine, da ist so ein Minimaltrend, aber den sehe ich halt nicht, wenn da Dresden kommt.
Ja, jetzt war eine Länderspielpause, es wird uns auch immer erzählt, dass im Training gut gearbeitet wird, das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Jetzt müssen wir halt mal schauen, wie wir aus der Länderspielpause rauskommen. Jetzt ist direkt eine englische Woche, das heißt, 9 Punkte zu vergeben innerhalb einer Woche.
Klar, holst du da 7 Punkte zum Beispiel, dann glaubst du oben an. Machst du nur 2 bis 4 Punkte, dann...
Ja, genau. Also... Ich bin jetzt nicht persönlich an dem Punkt, wo ich sage, komm, lass uns die Trainerfrage stellen, weil dafür ist irgendwie dieses ganze Projekt, hängt mir da auch mit dem Herz zu viel dran und das würde ich mir, glaube ich, in ein paar Jahren nicht verzeihen und ich weiß auch, was dann kommt. Dann kommt wieder irgendwie hier ein nächster Umbruch und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass ein Grillitsch und ein Beiersdorfer das überleben würden, wenn dieses Projekt hier scheitert. Dann haben wir den Komplettumbruch wieder, dann haben wir wieder einen Trainer, der sagt, diese Mannschaft habe ich aber nicht zusammengestellt, komm, lass uns einen Umbruch machen, ich brauche hier Zeit. Also darauf habe ich gar keinen Bock und es gibt ja genug Beispiele, Arteta, was auch immer, wo du sagst, hier haben Trainer Zeit bekommen und dann hat es irgendwann funktioniert. Ich sehe es auch gerade noch nicht so wirklich, dass wir jetzt hier irgendwo große Entwicklung sehen. Aber
ja, vor allem, das ist ja nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Punkt. Also von wir sehen es wieder zu negativ, haben wir ja gesagt, also ich denke, nein. So. Aber, und das haben wir auch gesagt, und das haben wir, sind wir sehr, sehr ausführlich darauf eingegangen. Wenn du dieses Modell und dich für diesen Weg entschieden hast, dann darfst du jetzt aber auch nicht jetzt schon die Trainerfrage stellen. Das kannst du auch auf keinen Fall machen.
Nee. Habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es im Raum steht. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es doch latent irgendwo bei einigen zumindest eine Rolle spielt.
Und ja, natürlich in der Wahrnehmung generell, weil es ist ja trotzdem, also man muss es ja auch sagen, wir sind uns ja sehr einig gewesen bei dieser Entscheidung. Du hast aber auch sehr viele aus dem Umfeld Leute gehört, die das halt grundsätzlich irgendwie nicht gut finden, aus welchen Gründen halt auch immer. Und natürlich sind die jetzt sehr schnell laut dabei zu sagen, will ich nicht, mach's weg. Aber wir waren sehr klar da drin, dass wenn du diesen Move gehst, dann kann das kein kurzfristiger sein, sondern dann muss es ein Commitment sein. Mhm. Und den Weg musst du weitergehen. Und wenn sportlich, muss ich sagen, also sorry, da stehen halt auch einfach nur Spieler auf dem Feld, die anscheinend nicht Fußball spielen können. Das Psychologische ist immer so ein Thema. Ne? Also, was gibt einen psychologischen Impuls, wenn ein eigener Sieg irgendwie dreckiger nicht reicht? Also wo holst du den psychologischen Impuls her? Aber grundsätzlich, ne, wir können das nicht stellen. Und das wollen wir, also ganz ehrlich, Grilic muss auch unabhängig von der Trainerfrage höchst kritisch bewertet werden für das, was da aktuell abgeht. Für das, was diese Mannschaft da am Feld steht. Und ich meine, jetzt können wir den Bogen spannen. Jetzt ist Malone verletzt. Jetzt ist es langsam wieder schwierig mit den Innenverteidigern. Jetzt spielen wir mit Svetinovic, den wir ja eigentlich ursprünglich mal gerne gesehen hätten, der bisher nicht wirklich geliefert hat. Und Lorenz.
Der mit Sicherheit jetzt nicht diese Vorlagenrate irgendwie an den Tag legen wird.
Ne? Muss er ja auch gar nicht. Also muss er erstmal auch nicht. Aber
vor allem erstmal wieder reinfinden muss. Der hat ja fast keine Minute gespielt. So.
Ja, und jetzt kommt dann wieder dieses Thema Gelbsperre, doch noch Verletzung, irgendwas. Wechseln kannst du eh nicht. So richtig Verteidiger haben wir jetzt nicht, die du da jetzt reinschmeißt. Jetzt kommt ja wieder ein Name durch Social Media getrieben. Die Diskussion würde ich gerne kurz auch machen. Schröck ist ja immer noch auf Vereinssuche. Und da gibt es jetzt einige, die sagen, ja, wir müssen ihn zurückholen. Meinungen dazu?
Wir haben es ja hier schon lang und breit geredet, dass wir schon sportlich verstanden haben, dass er jetzt keinen Anschlussvertrag bekommen hat. Ich finde auch diesen Donaukurier-Bericht, natürlich ist es, zerreißt es mir so ein bisschen das Herz, wie sehr er irgendwie an dem Verein hängt, aber es ist auch so ein bisschen typisch Profifußballer, einfach nicht diese Reflexion zu haben, dass es schon irgendwie auch einfach sportliche Gründe gab. Und vor allem, also es ist ja nicht so, dass irgendwie der jetzt irgendwie mit 2 Jahre Restvertrag abgeschoben wurde oder Vertrag aufgelöst wurde oder so. Also, er kann ja auf eine gute Zeit hier in diesem Trikot und in dieser Stadt zurückblicken und dann irgendwie aber ja, schon irgendwie so negativ mitschwingend über den Verein, finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, wie du sagst, also er hat ja vorher schon sportlich keine Rolle gespielt und jetzt bin ich im halben Jahr raus, weiß auch nicht, wo das jetzt die Verstärkung sein soll. Also, aber aller Liebe und allem nett. Ich glaube, nimm's, geh's, lass, komm vielleicht noch irgendwann zurück als in einer anderen Funktion, aber das kann nicht gut sein, da jetzt drüber nachzudenken. Wenn noch ein paar andere Personalien, die ich gerne mich mal die Frage stellen würde, was ist eigentlich mit Zeidler und Drakulic?
Das ist eine sehr gute Frage, weil vor allem, also das habe ich mir nämlich auch gedacht, wir haben ja auch in der, sei es am Ende der letzten Saison, beziehungsweise auch jetzt mit dem Podcast zur neuen Saison darüber gesprochen. Also gerade in so einer Situation denke ich mir, also Drakulic, der hat da die ein oder andere Anlage, der hat auch vielleicht diese Unbekümmertheit einfach. Wieso wird der nicht mal dann reingeworfen, zumindest für die letzten 15, 20 Minuten?
Ich finde, Zeidler hat ja zumindest ein paar Einsatzminuten bekommen und es ist wirklich so, dass du immer das Gefühl hast, dass der zumindest will. Der bringt sofort Schwung rein, natürlich verdribbelt sich der irgendwie oft und natürlich wird der auch irgendwie diese defensive Stabilität, die wir gesagt haben, der irgendwie gefühlt vieles irgendwie untergeordnet wird, bringt der nicht mit, deswegen ist er wahrscheinlich nicht in der Startelf, aber also, wenn ich mir Gröning gegen Stuttgart irgendwie anschaue, mehr Bälle wird jetzt Zeidler auch nicht verstolpern, das ist
oder das nicht mathematisch nicht möglich.
Das ist
Ja, ich sehe es bei beiden so. Also,
und der ist ja, wenn du sowieso sagst, du stehst tief, gehst viel auf Konter, dann ist möglicherweise so ein Spielertyp ja auch nicht schlecht.
Ich meine, das kannst du natürlich
sagen. Der den mal gegen so ein 1 gegen 1 erzeugen kann, der mal eine unerwartete Reaktion macht.
Ja, du kannst ja wirklich sagen, okay, wir treffen jedes Spiel, wir haben 17 Tore, die Offensive ist nicht unser Problem, kannst du sagen. Aber es ist, wie gesagt, auch, es ist ein ganz anderes Element. Es wäre zeitlang ein ganz anderes Element irgendwie in der Belebung und zum Drakulic. Weil klar war, dass das nicht so, vielleicht auch nicht so viele Spiele ist, ja. Aber es ist ein anders, also der bewegt sich anders mit dem Ball. Das ist halt einfach was anderes, als dass auf seinem Testrot oder ein Gröning vorne steht. Das ist, sehen würde ich schon gerne mal. Es wird Gründe geben, dass er gar nicht dabei ist, sicherlich, aber sehen würde ich schon mal gerne jemand anders, weil anschließend daran vielleicht mal, wenn Bukowski haben wir schon gehört, man hat mir diesmal, da kommt nicht viel, hat diesmal wenigstens einen reingeschweißt irgendwie. Und die größte Frechheit ist ja eigentlich, dass wir einen Tim Eicher haben und gleichzeitig Cottbus 22 Buden gemacht hat. Was ist das eigentlich für eine Scheiße? Wie kann man denn bitte den Aufsteiger, den besten Sturm wegnehmen? Der ist bei uns auf der Bank und wenn er spielt, denkst du, ja, lass ihn lieber auf der Bank. Und Cottbus macht 22 Tore. Was ist denn in dieser Liga falsch und was ist das bei uns in dem Laden falsch? Ne?
Sind wir wie beim Indianerfriedhof.
Ja.
Ja, manchmal denkst du dir wirklich, hey, die Spieler haben doch bei anderen Clubs funktioniert. Wieso funktioniert das hier nicht? Also das irgendwie so, das hast du ja auch so bei ein, zwei anderen Mannschaften im Profifußball, wo du dir manchmal denkst, hey, was ist da los? Also die machen gefühlt die Spieler schlechter.
Ja, und da würde ich jetzt noch sagen, wenn jetzt Cottbus letzter wäre.
Hä?
Dann würde ich noch sagen, ja gut, dann war wohl die Liga nicht so stark, hat nur Lauf, keine Ahnung. Aber jetzt holst du deren vermeintlich besten Offensivspieler raus. Die zerlegen trotzdem die halbe Liga und der Spieler kann bei uns nichts. Hat er sie gehemmt oder was? Ist das so, ja, Tim Heinke war der Hemmschuh fürs Cottbuser Offensivspiel. Da lief dann alles drüber und deswegen war der Rest dann nicht so frei. Ja, echt, also offensiv mit ein paar Fragezeichen irgendwie, bei denen du noch bei Kiewe warst. Defensiv vielleicht auch noch die eine Frage. Was ist denn jetzt mit Guevara? Ist das jetzt, also hat er jetzt dann wieder gespielt, zum einen, weil der irgendwie angeschlagen war, aber auch irgendwie schlecht war, Seifert ist eh immer noch verletzt. Ist Guevara jetzt nochmal eine realistische Alternative, um zu sagen, du schaffst es doch, diesen Laden hinten mal dicht zu machen? Oder, weil die Frage, die ihr vorgestellt ist, das bin, also irgendwie wollen wir ja die Defensive jetzt dicht machen. Mit wem denn? Also du hast zwei Verteidiger, also du hast zwei Innenverteidiger, du hast einen Kostli rechts, der eine Kack spielt. Hoppe ist verletzt, also du kannst nicht mal kostlich mal rausnehmen, kannst wieder Deichmann spielen lassen, herzlichen Glückwunsch. Und auf links hast du halt Düring, der extrem grün ist und jetzt dann auch irgendwie teilweise Guevara. Wer macht's denn dicht? Also.
Ja, also gefühlt ist Guevara da nur aus Personalmangel auch irgendwie reingespült worden. Nochmal, ich habe mir sagen lassen, dass er gegen Rostock nach seiner Einwechslung gar nicht so schlecht war.
Das fand ich auch nicht.
Ich fand ihn jetzt in der ersten Halbzeit gegen Aachen wieder bodenlos.
Ja,
ich fand es tatsächlich. Um deine Frage zu beantworten, nee, sehe ich nicht. Also.
Ja, es ist ja wirklich eher so ein Offensiver, also immer noch. Also ich finde gegen.
Ja, ist mit dieser Marschicht natürlich jetzt auch nicht.
Du musst halt überlegen, wie du sagst, verletzt sich jetzt noch ein Spieler, dann wird es schon sehr, sehr dünn.
Das ist halt einfach wirklich so. Du hast jetzt links aktuell, ja. Also bei Düring ist jetzt ja wahrscheinlich wieder fit. Ja, weiß ich gar nicht. Also sind noch nicht fit. Hast du Düring und hast Guevara. In der Mitte hast du halt zwei wirkliche Innenverteidiger und dann, vergessen wir, wie er heißt, Lechner?
Ja, Luca Lechner.
Lechner, genau. Also einen jungen Spieler noch irgendwie danach rücken kann und auf rechts hast du halt Kostli, der bodenlos spielt. Und Hopp ist verletzt.
Ja, du hattest Decker noch auf der Bank jetzt in Aachen.
Und dann vielleicht, um es weiterzuziehen, dann hast du davor, hast du halt einen Fröde, der Fröde spielt, hast einen Juschkow, der jetzt bisher okay spielt. Also muss ich echt sagen, Keidel gefällt mir gar nicht die Saison, wenn er dann irgendwie mal kommt.
Er kommt, also das ist ja da auch nochmal ein Thema. Er
kommt auf komische Position.
Genau, Keidel ist ja dann irgendwie in der zweiten Halbzeit auch als für Guevara gekommen, oder? Ja, genau. 66. sehe ich hier gerade übrigens, erster Wechsel, aber hat dann Linksverteidiger spielen müssen, hat auch im Toto-Pokal jetzt gegen Türkgücü Linksverteidiger gespielt.
Gut, das also, war auch schön, das Spiel.
Muss man natürlich auch irgendwie wahrscheinlich sogar erwarten, dass das, ich weiß jetzt nicht, wie lange Düring und Seifert noch ausfallen, aber dass offenbar dann der Plan ist, Keidel, der arme Felix Keidel, als Rechtsfuß irgendwie Linksverteidiger spielen muss.
Klar ist das nicht nett, aber irgendwie bewirbt er sich jetzt auch auf anderen Positionen gerade nicht um erneute Stammplatzwahl. Weiß nicht. Also, aber der Vorjahr zieht sich ja durch. Es ist ja keiner dabei, wo du sagst, wow, da geht's so richtig was. Das ist ja wirklich alles eher mehr. Und das ist schon schlimm, wenn du sagst, Malone ist so ein, das ist ein positiv aufgefallener Spieler. Dann weißt du ja schon, auf welchem Niveau du redest irgendwo.
Ja, muss man jetzt nicht irgendwie schlechter machen, als es war. Also, Malone hat.
Malone war gut. Meine, ja, gut. Wir können so bis zum Winter sowieso nichts machen, deswegen können wir jetzt eh noch abwarten und hoffen, dass es irgendwie mal Entwicklung gibt. Ich will noch ein bisschen über Nebenkriegsschauplätze reden. Ich will erstmal noch einen offenen Nebenkriegsschauplatz. Wir haben wieder eine Freikartenaktion. Kann heute die E-Mail.
Hab ich gesehen, ja.
BVB 2 zu Hause, das ist das Spiel am Freitag, ne?
Ja.
Also so ein Spiel, bei dem du normal sagen würdest, komm, lass aufrunden, 1500 Zuschauer. Da haben wir jetzt eine Freikartenaktion, weil das ist ja wirklich diese Freikarte, die ist ja irgendwie immer nett. Aber jedes Mal rege ich mich wieder über die auf, wenn die kommt. Das ist so, als Dauerkartenbesitzer kriegst du eine Freikarte. Und man denkt, ja geil, jetzt kann ich zweimal reingehen. Weil ich werde sicherlich keinen finden, der meine scheiß Freikarte will. Freitagabend, Ingolstadt gegen Dortmund 2. Wahrscheinlich Schneeregen, 3 Grad. Und dann bin ich wieder der Idiot, der dann wieder irgendwen fragt, hey du, willst du zum FC Ingolstadt? Und dann guckst du dich so mit einem angeekelten Gesichtsausdruck an. Du sagst, okay, ich frag lieber keinen. Deswegen weiß ich immer nicht, was ich von dieser eigentlich nett gemeinten Dauerkartenaktion halten soll. Weil ich als Dauerkartenbesitzer habe ja eigentlich immer nichts davon.
Ich habe keine Kapazität, mich darüber auch noch auszulassen. Also ich kann diese Art und Weise, Freikarten zu vergeben, relativ wenig Negatives abgewinnen.
Also nee, aber auch nichts Positives. Aber die Mail schreibt sich immer so, als wäre das hier so die Wertschätzung. Das ist das, weil es ist ja neutral und ich finde es vollkommen okay. Ich bin wert. Das ist wieder so ein Ding, das ist so ein Kommunikationsding. Du liest diese Mail und denkst dir, ach klasse, ich krieg hier einen 10-Euro-Gutschein für irgendwas. Und so, nee, du darfst jemandem anders zumuten, dass er sich dieses Spiel auch angucken muss. Und wenn du ihn dann fragst, wie fandst du es, dann merkst du schon. Ja. Nee, also jetzt, es ist nicht negativ, aber ich finde es auf keinen Fall irgendwie so positiv, wie es klingt soll.
Ja, es ist natürlich, die Befürchtung schwingt natürlich mit, dass auch diese Freikartenaktion jetzt nicht in dem besten Heimspiel endet, aber auch dafür können ja die Ticketing-Abteilungen erstmal nichts. Ja, also, wenn du deine Karte übrig hast, ich habe jemanden, der sie nehmen würde, gib gern Bescheid.
Tatsächlich wäre das, hätte ich diese Karte bestimmt noch, keinen
finden werden. Oder
was ist mit dir eigentlich?
Oder bist du sie hier verlosen?
Das tut ja nicht an.
Wer hier gehört hat.
Ja, also wenn das so mal bis dahin gehört hat, der leidet eh genug. Der braucht jetzt auch dieses Spiel anschauen.
Hat wahrscheinlich auch schon eine Karte. Ja.
Gut, wenn du keine Aufregkapazitäten hast, dann sprechen wir vielleicht nur noch ein Thema irgendwie mal an oder reißen es an, besser gesagt. Was ja schon Größeres ist eigentlich im Grunde um unseren Verein rum, vor allem in den Verein tatsächlich, in den e.V. Und das ist ja die anstehenden Vorstandswahlen des e.V.
Präsidiumswahlen, ja.
Präsidiumswahlen, sorry, ist umbenannt. Im Dezember, 5. Dezember.
Ist noch nicht offiziell, aber ich gehe von diesem Termin aus. Ja.
Ach so, okay, dann bin ich einem nicht offiziellen Termin aufgesessen. Vielleicht 5. Dezember, wir wissen es nicht. Deswegen alle, die Mitglied sind, merkt es euch schon mal grob vor. Könnte doch relevant sein für den Verein, diese Verein. Ich weiß es nicht, wir hatten eh vor, dazu gesondert nochmal irgendwie hier im Podcast zu sprechen. Sollen wir das jetzt irgendwie anreißen oder wollen wir das erstmal nur so stehen lassen?
Ich glaube, es wird wahrscheinlich der Sache auch nicht gerecht, wenn man es jetzt irgendwie nach einer Stunde, 2 Stunden ungefähr, wieder hier anreißt. Also ich glaube, es ist noch lang genug hin. Ich glaube, wir sind auch vielleicht noch nicht so weit, um vollends eine Meinung dazu zu haben. Und ich glaube, wenn wir uns dazu äußern wollen, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich ein bisschen mit dem Thema noch länger zu beschäftigen. Insofern würde ich sagen, sprechen wir beim nächsten Mal drüber, es sollte auf jeden Fall noch eine Folge davor geben.
Ja. Dann bleib gespannt drauf. Also wir haben es nicht um den Tisch fallen lassen. Kommt noch. Haben wir sonst noch was?
Hoffentlich nicht.
Doch, herzlichen Glückwunsch der Inklusionsmannschaft zum zweiten Platz in der Bayernmeisterschaft. Das hätten wir eigentlich, wäre das ein guter Einstieg auch gewesen zum letzten Mal, aber.
Ja, das hat die Inklusionsmannschaft wirklich nicht verdient, dass jetzt hier nach zwei Stunden noch irgendwie erwähnt wird. Aber ja, herzlichen Glückwunsch zur Verteidigung des Vizetitels, genau.
Jetzt wissen wir immer noch nicht, was Bennett eigentlich heute wissen will. Schon irgendwas mit dem Janach-Friedhof. Wir müssen uns nur noch auswählen, wie wir es dann irgendwie formulieren, Bennett.
Ich glaube, das werden wir auf eher machen, bevor wir jetzt hier
noch irgendwie eine Stunde. Also der Bene schreibt da dann noch die Frage, die er wissen will, und wir werden die natürlich auf Social Media verbreiten.
Ich habe das schon gesagt hier.
Jetzt auch auf Instagram.
Genau.
Schanzer _.
Ich habe das schon gesagt.
Zeitspiel.
Was ist der Grund für die Defensivprobleme des FC? Und vor allem stimmt häufig ab auf möglichst vielen verschiedenen Plattformen, weil dann muss Marco das wieder manuell und händisch zusammenrechnen.
Und hier ist der Schnitt von Martin vorbei. Schanzer, haltet die Ohren steif. Wir hören uns wieder zu Präsidiumswahlen, sportlichen Themen, allem drumherum. Wird schon.
Wenn ihr schon dabei seid, eure Social Media Plattformen und so, dann kann man auch den Podcast mal teilen oder irgendwo bewerten, was auch immer man so macht, wie man es in anderen Podcasts immer hört. So, jetzt ist aber Feierabend. Servus.
Servus.
Servus.